Ja, ich hab da mal eine Frage an dich.
Jo.
Was schätzt du, wie lang wird die Folge heute werden?
Die Folge heute, hast du deine Zahl? Ich habe meine Zahl 58 Minuten und eine Sekunde.
Ich glaube, dass wir 70 Minuten lang hier heute reden werden. Mhm. Weil es wir irgendwie, am Anfang dachte ich, 30 Minuten. Aber irgendwie haben wir jetzt schon eine Dreiviertelstunde lang über diese Folge geredet, bevor wir die Folge machen. Also glaube ich zwischen 70 Minuten. Also du sagst 58 Minuten und eine Sekunde.
Ja. Genau.
Gut, dann bin ich mal gespannt.
Ja.
Um wie viel du daneben liegen wirst.
Ja, ich lieg
wahrscheinlich 12 Minuten.
Ja, vielleicht. Ich glaube eher 11 Minuten und 59 Sekunden. Aber egal. Was machen wir heute so, Philipp? Was haben wir heute so im großen Geschenkkorb für unsere Zuhörer?
Wir haben uns ein neues Spiel ausgedacht.
Und
beziehungsweise du hast eigentlich dieses Spiel mitgebracht in unserem Podcast, weil du es jetzt in Kenia gespielt hast. Und dieses Spiel heißt Schätzen. Und das funktioniert auch ganz einfach. Nein, falsch. Oh, das Spiel heißt gar nicht Schätzen. Das Spiel heißt Schätzsuche.
Okay.
Und auf unserer Schätzkarte stehen viele Schätzfragen. Und die werden wir nacheinander beantworten und werden immer versuchen, natürlich möglichst gut zu schätzen. Und am Ende findet irgendjemand die Schätztruhe. Das, siehst du, Julian, das ist einfach totaler Quatsch mit diesen Begriffen. Schätzsuche, Schätzkarte, Schätztruhe. Ich habe gesagt, nennen wir das Spiel einfach nur Schätzen.
Ja, ich habe auch
keep gedacht, it simple.
Dass wir bei dem Namen bleiben, aber ich finde es gut, dass es jetzt so wirkt, als hättest du mir den schlechten Namen ausgedacht.
Nein. Ist alles auf deinen Mist gewachsen.
Ja, genau. Und der Plan ist, dass wir durch die Folge, so wie man das kennt, so wie es beliebt ist, die klassischen Themen haben, in denen wir uns komplett verrennen und viel zu lange über unwichtige Sachen reden, die euch alle interessieren. Und zwischendurch immer mal wieder so zur Auflockerung, in dem Moment, wo man eingeschlafen ist, spielen wir eine Schätzfrage. Und weil Philipp zurzeit, für lange Zeit, in Frankreich, in der schönen Stadt Nantes ist und ich zurzeit in Kenia in der Stadt Nyeri bin, werden wir am Schluss der Folge auch noch ein bisschen über die Unterschiede zwischen Frankreich und Kenia und Deutschland und was uns so dabei interessiert reden. Aber steigen wir doch gleich mal mit der ersten richtigen Schätzfrage ein, und zwar, wie groß ist die Entfernung zwischen Nyeri und Nantes?
Okay, ich muss kurz noch aufschreiben.
Ja, ich auch.
Nee.
Also die Luftentfernung ist dabei gemeint, und zwar in Kilometern. Oder in Metern, je nachdem, was man denkt.
Also ich habe meine Zahl schon gefunden.
Okay.
Hast du schon was aufgeschrieben?
Ja, ich habe auch was aufgeschrieben. Ja, ich habe auch was aufgeschrieben. Okay, ich habe jetzt was aufgeschrieben. Ah, das ist bestimmt falsch. Aber egal, ich habe was aufgeschrieben. Was hast du denn aufgeschrieben, Philipp?
Oh. Oh.
Also ich habe schon gegoogelt. Sag doch mal kurz, was du aufgeschrieben hast.
Ich habe aber noch nicht die Luftentfernung gerade rausgefunden, nur die Autostrecke. Es gäbe rein theoretisch wirklich eine Autostrecke. Ich habe aufgeschrieben 2800 Kilometer.
Okay, also, das ist gut. Ich habe aufgeschrieben 10.001 Kilometer. Was ist denn die Autostrecke?
Wie viel?
10.000.
Du hast 10.000?
Ja, weil ich dachte, nach Berlin sind es irgendwie so 8.000 oder sowas, hatte ich im Gefühl. Und deswegen hatte ich jetzt geschätzt, zu dir ist ein bisschen mehr, habe ich 10.000 aufgeschrieben. Und einen Meter, falls es mehr ist als 10.000, weil ich nicht wusste, was du tippst. Da dachte ich, gehe lieber ein bisschen auf Sicherheit.
Ja, nicht schlecht. Also, ich bin immer noch dabei, die richtige Strecke rauszufinden. Aber ich kann dir schon mal sagen, dass es eine Autostrecke gäbe und die wäre 9.965 Kilometer lang und man würde 138 Stunden brauchen.
Was eigentlich noch geht, finde ich, 138 Stunden. Finde ich, ist okay.
So, und jetzt mal hier die tatsächliche Entfernung. Das sind 6.482 Kilometer.
Oh, das heißt, 6.000 nur. Oh, jetzt ist spannend. Was hast du gesagt? Hast du gewonnen, oder?
Ja.
Hast du gewonnen? Unglaublich. Obwohl du eigentlich...
Sicher?
Ja, oder? Was hast du da? Was hast du gesagt? 3.000.
Du hast 10.001, ja. Ne? Ich habe 2.800.
Ja, 2.800 macht... Oh, dann kannst du es kurz... Was ist die richtige Entfernung?
6.482 Kilometer. Ich liege 3.682 Kilometer daneben.
Und ich 3.519.
Du 3.519. Wir waren eigentlich fast gleich schlecht, aber geht die erste Frage an dich.
Ah, sehr schön. An dieser Stelle auch, ist ein Spiel zu mitmachen. Man kann daheim mitmachen und wenn man besser ist als wir beide, dann gewinnt man gegen uns beide. Sehr gut, dann geht die erste Frage an mich. Dann hast du uns das erste...
Das hätte ich nicht gedacht, dass wir beide so weit daneben liegen
werden. Ja, irgendwie auch nicht. Ich hab echt gedacht, es werden irgendwie mehr. Aber du hast ja auch echt gedacht, ja. Das sind einfach mega wenig. Wie hast denn du das gedacht eigentlich? Ich meine, Deutschland ist doch
das schon
800 Kilometer lang.
Ja. Deutschland. Das war also echt wirklich blöd. Wenn ich das jetzt auch so auf der Karte sehe, ich hätte niemals gedacht, dass das so weit im Süden ist.
Ach so.
Aber ich war auch schon so erstaunt, dass du so weit geflogen bist. Also, dass es der Flug so lang ging, daran hätte ich mal denken sollen. Dann hätte ich irgendwie... Also wirklich.
Okay. Es ist auch unter dem Äquator.
Ich habe erst sogar...
Es ist südlich. Ja, ich bin südlich vom Äquator, ja. Ich habe eines von meiner Liste von Sachen, die ich machen will, bevor ich Kinder kriege, habe ich eine Sache abgestrichen. Ich bin das erste Mal unter dem Äquator. Also der Äquator geht durch Kenia, geht er durch.
Okay.
Kenia hat, glaube ich, auch einen der wenigen Berge, die tatsächlich auf dem Äquator liegen. Also richtige Berge.
Okay.
Mhm.
Ja. Also 6.482 Kilometer sind wir gerade auseinander.
6.482. So in etwa. Wir hätten auch, da wir beide dieses Find My Friends bei iPhone nutzen, hätten wir auch einfach da, ich weiß gar nicht, ob man da die Entfernung sehen kann.
Zu dir. Keine Ahnung.
Ja, hätten wir auch gucken können. Gut, egal. Du hast uns ein Thema mitgebracht, das erste Thema. Worum geht's denn?
Ja, ich habe eine neue Netflix-Serie angeguckt, also beziehungsweise die Pilotfolge dieser Serie. The Get Down.
Get Down oder Gap Down?
The Get Down.
Okay. Führ uns einmal ein, worum soll es in der Serie gehen?
Also es geht um viel um Musik. Es spielt in New York und ich weiß gar nicht mehr zu welcher Zeit. Ich glaube so 70er, 80er, vielleicht sogar früher. Ich will jetzt keinen Quatsch erzählen. Also auf jeden Fall andere Zeit, irgendwie so Beginn von Hip-Hop und Rap. Und es geht um so eine Untergrundszene. Also es geht so um so ein paar Jugendliche, die Musik machen wollen. So ganz grob jetzt mal gesagt. Also irgendwie, es geht um Musik, um Hip-Hop, um Disco-Musik, um Tanz, um Graffiti und so weiter. Also so eine urbane Szene, die sich in so einem armen Arbeiterviertel, in einem schwarzen Arbeiterviertel abspielt.
Mhm.
Ja. Hat auch ein paar politische Elemente mit dabei, also weil der Stadtteil halt irgendwie verfällt und wieder aufgebaut werden soll, sagen die einen, aber die anderen wollen eigentlich nur irgendwelche Büros hinbauen oder es brach liegen lassen. Und also das wird alles so angedeutet, aber so die grobe Story ist eigentlich, es geht um ein Mädchen, das halt das streng katholisch erzogen wird, aber das Disco-Musik machen will und tanzen will und singen will, aber ihr Vater will es nicht. Und dann gibt es halt noch den Jungen, der unsterblich in dieses Mädchen verliebt ist, aber sie sieht ihn nur als Freund und kann ihn irgendwie nicht als festen Freund ernst nehmen. Also sie mag ihn, aber er ist ihr nicht interessant genug. Und sie findet, dass er irgendwie schwach ist und dass er mehr aus sich machen soll und er will dann Musik machen und hat da irgendwie Talente für Reimen und Rappen und Texte. So ganz grob gesagt jetzt mal.
Okay, aber wenn es um Hip-Hop und so geht, dann müsste es ja eigentlich schon fast 90er oder so sein, oder? Oder 80er, Ende der 80er.
Ja, ich glaube 80er.
Okay. Und ist es, was ist so der Ton von der Serie?
Also bisher, es spielt in 1970er Jahren, okay, in New York City.
Okay.
Habe ich jetzt gerade nachgesehen. 120 Millionen US-Dollar Produktionskosten. Das ist die teuerste Netflix-Eigenproduktion bis dato. Da bin ich mal gespannt, wo das ganze Geld hingeflossen ist.
Vielleicht in die Schauplätze.
Aber die erste Folge ging jetzt auch schon anderthalb Stunden und ist alles relativ groß angelegt. Was ist so der Ton? Also, es ist relativ, ich fand es jetzt in der ersten Folge relativ überdreht. Also, weil die halt immer wieder anfangen, irgendwie zu singen und manchmal singt er zwar nicht, Ezekiel heißt er, die Hauptperson. Er singt zwar nicht, aber er fängt halt an, irgendwie zu reimen und irgendwie passt es dann ganz gut zur Musik, die leise im Hintergrund läuft. Also wird es immer wieder ein bisschen so pathetisch und so ein bisschen überzeichnet auch, finde ich.
Ist es so Musical? Also ist es so wie so ein Musical?
Ach, nee, eigentlich nicht so wie so ein klassisches Musical. Aber sie fangen halt immer mal wieder an, so an der Grenze zu sein zu so einer Gesangsnummer, ohne dass es dann wirklich ausartet. Also es gibt so Szenen, wo sie halt wirklich singen, weil sie irgendwie einen Auftritt haben oder sowas. Und dann gibt's aber so Szenen, wo einfach im Hintergrund leise so ein Beat läuft und er irgendwas sagt und man halt merkt, dass er irgendwie in so einem Sprechrhythmus das sagt und dadurch, dass es sich halt reimt, dass es dann plötzlich wie so ein Break ist oder sowas in einem Musikstück oder so. So eine Bridge oder so. Also das ist irgendwie ganz interessant. Also es schwankt immer so zwischen, irgendwie ist es ganz normaler Film und irgendwie ist es gerade eine Musiknummer. Und es ist alles so ein bisschen überdreht und überzeichnet und es geht schnell und die Figuren sind halt irgendwie alle laut und da gibt's irgendwie zum Beispiel einen, Shaolin heißt der, das ist halt so ein Sprayer und der will DJ werden und der macht die ganze Zeit auch so ein bisschen Parkour und hüpft rum und so und wenn dann der rumhüpft, dann werden halt immer so übertrieben laut irgendwelche Hüpfgeräusche und sowas drunter gelegt und so, also es ist ziemlich überzeichnet. Und die ganzen Bilder, ja, so ein bisschen so. Und die ganzen Bilder sehen so ein bisschen verwaschen aus. Mhm. Also so ein bisschen halt dieser Retro-Style.
Aber es ist schon eher ernst.
Es ist schon eher ernst, ja, weil es halt irgendwie auch viele Probleme gibt, die jetzt schon mal so angedeutet wurden, weil die Charaktere halt alle irgendwie Konflikte haben. Es ist schon eher ernst, aber ich weiß noch nicht, ob ich es so ganz ernst nehmen kann. Sag ich mal. Weil es halt schon so ein bisschen übertrieben auch ist und es halt irgendwie auch Kids sind.
Okay.
Ja, also dann, keine Ahnung, dann sagen sie am Ende der ersten Folge, sagen sie halt was auch so weltherrschaftsmäßig ist, so wie wir mit 14 waren oder so, weißt du?
Mhm. Mhm.
Also irgendwie auch Träume. Also es geht halt irgendwie auch um Träume und Ziele, die man erreichen will.
Okay.
Also ich habe jetzt irgendwie letzten Montag die erste Folge geguckt und habe es bis dahin auch noch nicht weiter geguckt. Nicht, weil ich es nicht schlecht fand, sondern weil es mich jetzt bisher einfach noch nicht irgendwie fesselt oder so. Es war nicht nett einfach.
Okay. Wie viele Folgen wird es geben oder gibt es für die erste Staffel?
Ich weiß es gar nicht. Irgendwie 10 oder 12 und Folgen, glaube ich.
Die sind alle auf einmal veröffentlicht worden.
Die wurden alle auf einmal veröffentlicht, ja.
Das hat sich besorgen gehört, als hättest du nur die Dings gehört. Also nur die Pilotfolge geguckt, weil die anderen Folgen noch nicht draußen sind oder so. Und die Geschichte wird nur aus der Sicht von diesen jungen Hip-Hopern und so beschrieben oder auch noch von anderen?
6 Folgen gibt es bisher nur.
Ja, okay.
Ah, okay. Die wird aus der Sicht von dieser Jungs-Truppe, also es sind halt so ein paar Jungs-Freunde beschrieben, die halt irgendwie Hip-Hop machen wollen. Und dann noch so eine Mädels-Truppe, die halt tanzen und Disco-Musik machen wollen.
Okay. Wie findest du es denn insgesamt? Also, du hast schon gesagt, fandst es ganz nett, aber...
Ja, also es macht, irgendwie macht's Laune so, irgendwie ist es ziemlich kurzweilig gewesen. Es war mir jetzt noch so ein bisschen zu überdreht tatsächlich, ein bisschen zu sehr überzeichnet. Also ich fand es halt irgendwie ganz witzig und ganz cool und finde auch diese, also irgendwie das Flair von der Serie ist schon mal nicht schlecht, irgendwie dieser Ton, den sie treffen, auch mit dem Hip-Hop, aber es ist mir manchmal so ein bisschen too much.
Okay.
Also zu viel irgendwie, wenn, keine Ahnung, wenn seine Lehrerin dann zu ihm sagt, weil er irgendwie ein gutes Gedicht geschrieben hat, dass er die Welt verändern kann und bla und sowas. Ja, von mir aus, gut, schön, eine super Motivationstrainerin, die Lehrerin, aber weiß nicht, das geht mir dann immer gleich zu weit. Das ist dann immer so, irgendwie so alles oder nichts ist es die ganze Zeit in der Serie. So. Irgendwie entweder alles geht den Bach runter, ist doof, oder alles ist plötzlich fabelhaft. Also so ein bisschen zu schwarz-weiß ist es. Mhm. Ich weiß nicht. Mhm.
Dann könntest du noch folgenden Satz vervollständigen. Diese Serie empfehle ich Leuten, denen auch gefallen hat.
Diese Serie empfehle ich Leuten, denen, keine Ahnung, das Album von Fort Minor gefallen hat und die gerne... Boah, das kann ich echt nicht sagen. Ich kenne zu wenig Musical und Sachenzeug.
Also schon, man muss einem schon irgendwie so Musical-Sachen muss einem schon gefallen haben.
Es ist irgendwie, ja, man muss schon ein bisschen so dieses Musikzeug mögen. Aber es ist irgendwie, also es ist schon irgendwie was Neues. Also es fällt mir jetzt nichts spontan ein, weil ich vielleicht auch zu wenig kenne, wo ich sagen würde, man müsste jetzt irgendwie das irgendwie gesehen haben. Also irgendwie könnte ich sagen, irgendwie Leute, die Prinz von Zamunda, die Musik von Fort Minor und dann halt irgendwie gerne einfach Musik haben oder so.
Okay. Bin ich mal gespannt. Ich feiere so Zeit voll auf dieses Musical Alexander Hamilton, also Hamilton ab. Da habe ich dir auch was gezeigt.
Ja. 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 Hast du mir mal gezeigt.
Ja. Kann ich nur empfehlen. Das würde ich ganz gerne mal irgendwie live sehen oder so. Wo es halt irgendwie auch um einen von den Vätern der Verfassung in den Vereinigten Staaten oder der Vereinigten Staaten an sich geht. Und die haben das halt auch als Rap-Musical gemacht. Übergut. Da würde ich sagen, es ist doch Zeit für eine neue Schätzfrage. Oh, hast du eine Schätzfrage, Philipp?
Oh ja, ich würde nämlich gerne schätzen, wann der Eiffelturm gebaut wurde.
Habe ich mir gedacht. Also gut, wann wurde der Eiffelturm gebaut?
Es ist so peinlich, weil ich es nicht weiß.
Ja. Ich würde noch einen Tipp geben, aber es hilft uns wahrscheinlich bei nichts. Ich weiß, dass der Eiffelturm wurde doch gebaut zu dieser Weltausstellung in Paris. Aber ich weiß halt nicht, wann
dieser Eiffelturm gebaut wurde. Ja, ich weiß, natürlich. Er wurde zu dieser Weltausstellung in Paris gebaut und eigentlich sollte er ja wieder abgebaut werden. Die fanden ihn ja auch alle so schrecklich und hässlich. Aber dann hat man ihn stehen lassen und nicht mehr abgebaut. Und jetzt ist ein Wahrzeichen.
Okay. Also gut, ich habe eine Zahl aufgeschrieben. Lass sie jetzt.
Okay, was ist deine Zahl, die du aufgeschrieben 1854 hast?
1854 habe ich jetzt aufgeschrieben. Ich glaube, das ist zu früh.
Okay. Ich habe aufgeschrieben 1889.
Ah. Ja, das ist glaube ich.
Und der Eiffelturm hier auf Wikipedia, das von 1887 bis 1889 errichtete Bauwerk.
Nicht schlecht.
Zack! Kriege ich jetzt irgendwie doppelte Punktzahl, weil ich perfekt getroffen habe.
Das stimmt. Achso, weil er bis dorthin errichtet wurde, hast du im Prinzip komplett richtig getroffen.
Ich finde es schon.
Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt überhaupt keine Punkte, oder? Du hast jetzt einfach die Frage gewonnen. Da hast du jetzt auch eine Frage gewonnen, würde ich jetzt sagen.
Cool. 1889 wurde davon gewonnen. Boah, jetzt bin ich erleichtert.
Aber
Mann, bin ich erleichtert.
Ich würde sagen, du kriegst einen Applaus. Hast du noch Lust auf nochmal noch eine Frage?
Ja, machen wir doch gleich noch eine Frage.
Und zwar machen wir doch einfach, wann Star Wars geht immer, wann wurde Star Wars von Disney aufgekauft? Und als Antwort da muss man am besten, wenn man nur eine Jahreszahl angibt und wir beide die gleiche Jahreszahl haben, deswegen müssen wir noch Monate und man kann am besten einfach noch ein Datum angeben, wenn man will. Ja?
Ja, lass doch Monate und Jahr einfach gleich aufschreiben, würde ich sagen.
Okay. Ja, das meinte ich ja. Also kein Tag. Ich schreibe noch einen Tag mit auf. Bin ich mal gespannt. Okay.
Okay.
Sag doch du mal deine Zahl, dann kannst du anfangen zu googeln.
Ich habe aufgeschrieben 4. Mai 2012.
Okay, siehst du, das war schon mal gut mit dem Jahr, weil ich habe 16. Dezember 2012 aufgeschrieben. Und bestimmt haben jetzt beides Jahr vertan. Ich glaube, ich weiß gar nicht, haben wir uns mit dem Jahr? Ne, wir haben uns mit dem Jahr, glaube ich, nicht vertan. Ja, ich glaube, du hast recht. Du hast bestimmt recht.
Weißt du noch, für wie viel? Wie viel das gekauft wurde?
6 Billionen. 6 Milliarden, Entschuldigung, 6 Billionen im Englischen. Also 6 Milliarden und davon sind, glaube ich, nur die Hälfte hat er in bar gekriegt und den Rest hat er in Aktien bekommen. Stimmt, oder?
Ja, ich habe irgendwie irgendwas von 4 Milliarden jetzt hier gelesen.
Ja, oder, ja, aber es ist, glaube ich, 4 und dann ist es irgendwie so ein bisschen komisch. Aber ich glaube, insgesamt waren es 6. Aber das ist so ein bisschen ja dann so getrickst, wie viel es war. Aber weißt du schon wann? Ich glaube, dass du recht hast, weil im Dezember hätten wir schon zusammen gewohnt, 2012.
Und aber haben wir nicht schon zusammen gewohnt?
Das weiß ich gerade nicht. Wenn wir zusammen gewohnt haben, dann hätte ich ja recht als du. Aber hast du noch nicht rausgekriegt?
Ich habe hier rausbekommen,
ja?
Die ganzen Zeitungsartikel sind alle vom 30. oder 31. Oktober 2012, womit du recht hast.
Ja, sehr schön, sehr schön. Sehr gut.
Also, Oktober 2012.
Ja, cool.
Mensch, das hast du toll gemacht.
Habe ich echt gut gemacht, bin ich zufrieden. Haben wir beide gut gemacht, wir haben beides Jahr. Also ich meine, das ist schon mal...
Ja, immerhin, das ist immerhin mit dem Jahr.
Bei vielen Sachen wüsste man es Jahr ja nicht mal. Das Jahr haben wir jetzt richtig gemacht, das finde ich echt ganz gut.
Gut, du hast auch ein Thema mitgebracht, Julian. Du hast mal wieder was gelesen.
Genau, ich habe 2 Bücher gelesen. Und die 2 letzten Bücher, die ich gelesen habe, sind beide vom gleichen Autor. Und der den Namen trägt Max Brooks. Und... zwar hat er einmal ein Buch geschrieben, das heißt The Zombie Survival Guide, und er hat ein Buch geschrieben, das heißt World War Z, so Weltkrieg Z, und das wurde auch verfilmt, aber der Film hat mit dem Buch eigentlich nichts zu tun. Nur, dass es halt auch bei diesem Buch um Zombies geht, und in dem Film geht es halt auch um Zombies, um so eine Zombie-Apokalypse. Das ist die einzige Gemeinsamkeit. Ich glaube, der wurde mit Brad Pitt sogar verfilmt.
Okay. Ja, mit Brad Pitt. Den habe ich mir irgendwo markiert.
Okay.
Auf Amazon Prime.
Okay.
Und gibt's nicht bei Zombieland, gibt's doch auch sowas wie so ein Zombie Survival Guide, wo man diese Regeln, ja, genau, aufstellt.
Genau. Ja. Das hat aber auch,
okay,
nicht so viel. Also, die haben, okay, so ein paar Gemeinsamkeiten. Und bei dem Survival Guide musste ich auch oft an Zombieland denken, aber ja.
Und in beiden Büchern geht's um Zombies? Ja. Verstehe ich das richtig?
Genau, in beiden Büchern geht's um Zombies.
Und ist das eine Buchreihe?
Nee. Also eigentlich haben die Bücher nichts miteinander zu tun, außer dass sie ja vom gleichen Autor sind und der wahrscheinlich halt so Zombies ganz witzig findet. Und sie haben so stilistisch Ähnlichkeiten.
Also, okay, und worum geht's in
beiden Büchern, genau,
über die Zombies hinaus in den Büchern?
Genau, also der Zombie Survival Guide ist genau das. Der Zombie Survival Guide beschreibt, ist ein Buch, das halt dazu, das dir erklären soll, wie du, falls irgendwann mal Zombies kommen sollten, Zombies überlebst. Und der setzt im Prinzip voraus, dass halt Zombies an sich eine Gegebenheit sind, die halt stimmt. Also, dass es tatsächlich schon immer irgendwelche Zombie-Attacken gab, und er beschreibt das dann relativ wissenschaftlich. Also, so wie man sich jetzt ein Buch halt vielleicht kaufen würde zum Abnehmen oder wie jogge ich richtig. Dann beschreibt er dann erst am Anfang, welche Phasen es oft gibt. Also, dass es halt oft bisher halt immer nur so kleine Zombie-Sachen aufgetreten sind, wo halt irgendwie nur ein Dorf betroffen war, und dann konnten die Medien das meistens, konnten die dann totgeschwiegen werden und so. Oder die Geschichte wurde dann irgendwie als Massaker verkauft oder sonst irgendwas. Und dann beschreibt er halt so am Anfang, es sind irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube 8 Kapitel, und irgendwie die Kapitel haben halt unterschiedliche Themen. Also am Anfang geht es einfach nur so allgemein, wie entstehen Zombies. Dann sagt er halt, es gibt so einen Virus, der sich halt ins Gehirn festsetzt, was sind Zombies, definiert er dann, und die Zombies in seinen Büchern, da ist halt im Prinzip so, dieser Virus verändert den Körper so, dass der gar keine lebensnotwendigen Sachen mehr braucht, die wir brauchen. Das Gehirn überlebt halt ohne Sauerstoff, ohne Blut und so weiter, und dadurch bringt es auch nichts, irgendwie einen Zombie ins Knie zu schießen, weil der dann einfach weiter auf dich zukommen wird, weil die einzige Chance ist, das Gehirn zu zerstören, weil dann ist halt wirklich tot. Und man muss ihn dann verbrennen. Und dann beschreibt er eben in verschiedenen Kapiteln verschiedene Sachen. Also er beschreibt dann irgendwie in einem Kapitel geht es darum, welche Waffen gut sind und geht dann alle Waffen durch. Und warum welche Waffen gut sind und welche Gefahren die bieten. Also das vielleicht, zum Beispiel eine Kettensäge ist zwar irgendwie, gibt sie einem ein gutes Gefühl von Sicherheit, aber sie ist unglaublich schwer und der Moment, wo das Benzin alle ist, kann man halt mit der Kettensäge gar nichts mehr anfangen. Und dass es dann halt vielleicht besser wäre, man hätte einfach nur eine Axt genommen oder so. Und dass ein Maschinengewehr eigentlich auch kompletter Quatsch ist gegen Zombies, weil es eben nichts bringt, wenn du musst halt gezielte Schüsse aufs Gehirn abgeben, weil eben wenn du denen ins Knie schießt, dann kommen sie halt immer noch. Oder im Bauch oder sonst was, laufen sie halt einfach weiter. Und du halt beim Maschinengewehr viel zu viel Munition am Schluss verpulverst und es besser wäre, du hast halt irgendwie einen gezielten Schuss immer und versuchst mit dem halt den Kopf zu treffen oder so. Und geht halt so ganz, ganz viele Sachen durch. Dann gibt es halt ein Kapitel, da beschreibt er, wie man sich insgesamt darauf vorbereiten soll. Also dann hat er auch so eine Liste, welche Sachen man daheim sammeln sollte, welche Sachen man daheim haben sollte. Es geht darum, in einem Kapitel geht er alle Fahrzeuge durch, welche Fahrzeuge gut sind, welche nicht gut sind. Kurz zusammengefasst, Motorrad von allen motorisierten Fahrzeugen ist das Beste. Ansonsten ist ein Fahrzeug zu empfehlen oder zu Fuß. Autos nie eigentlich.
Und Fahrräder auch nicht?
Fahrräder auch. Also Fahrräder, Motorräder oder zu Fuß. Weil Fahrräder haben den Vorteil, die sind leise, die locken keine Zombies an, wenn man auf der Flucht ist. Und Motorräder, die sind halt wendig und wenn halt überall die ganzen Autos bei der Zombie-Apokalypse im Stau stehen und so und man dann kann man halt mit dem Motorrad immer noch durch. Man kommt mit dem Motorrad auch über schweres Gelände und so weiter. Mit dem Auto kommt man halt da überall nicht hin.
Ja, stimmt.
Das einzige Problem beim Motorrad ist halt das Benzin. Deswegen ist Fahrrad viel besser, weil es halt leiser ist zum Mountainbike oder sowas. Er geht dann verschiedenes Terrain durch und wenn du auf der Flucht bist, also wo es irgendwie schwieriger ist, auf der Flucht zu sein, wo es besser ist, auf der Flucht zu sein, wie ist es mit der Wüste und so. Und er macht halt auch so verschiedene Stages. Also eben, er sagt, geht halt einmal auch so Orte durch, an denen man Zuflucht finden kann. Also es gut ist. Und später hat er halt dann wieder Kapitel, da geht es halt dann eher darum, sobald man es im Prinzip geschafft hat, die ersten paar Wochen zu überstehen, also jetzt überrascht dich die Zombie-Apokalypse, dann verziehst du dich in deinem Haus, was du gut vorbereitet hast, dann fliehst du von dort irgendwo anders hin, wo du irgendwie sicher bist, weiß ich nicht, zur nächsten Militärstation oder so. Und jetzt geht es dir aber eigentlich geht's ja darum, wenn die Regierung es nicht schafft, das wieder zurück, also einzudämmen, dann musst du ja versuchen, irgendwie einen Ort zu finden, an dem du für längere Zeit, also Jahre oder so, nicht nur von Vorräten lebst, sondern dich selbst versorgen kannst. Also wie so ein Fort oder sowas, in dem du dich zurückziehen kannst, was du irgendwie halten kannst gegen Zombies, aber auch gegen Banditen und Einbrecher und so. Und dann beschreibt er halt auch, welche Orte man sich dann dafür aussuchen sollte.
Okay, was wäre da jetzt geeignet?
Also wichtig ist, dass du relativ weit weg bist von Menschen, weil das Problem ist immer, wenn du in der Nähe von Menschen bist und irgendwelche von denen werden Zombies, dann kommen die halt alle. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, in Schwarzwald gehst oder so, dann bist du zwar an sich in der Wildnis, aber da sind halt so viele Menschen außenrum, dass es irgendwann trotzdem passieren kann, dass die halt dorthin kommen und dann halt gleich immer mehr Menschen anziehen. Ja? Oder Norwegen oder so. Oder Inseln sind zum Beispiel super. Das einzige Problem an Inseln ist halt, dass es sein kann, dass irgendwann Piraten kommen. Also Menschen, die halt auch ein Boot gekriegt haben und von Insel zu Insel gehen und dich überfallen. Und Zombies ertrinken nicht. Das heißt, die können aber nicht schwimmen. Aber das heißt, es kann halt sein, dass die durchs Meer getrieben an Land kommen, gespült werden oder so. Aber gegen die könnte man sich noch gut verteidigen. Aber das Hauptproblem sind halt dort dann andere Menschen. Genau. Und wenn du das dann, sag ich mal, und dann geht es aber halt auch darum, wie lange ist die Phase, die man dann dort verbringt? Wie kann man dann, wenn man, sagen wir mal, zum Beispiel auf der Insel war oder sonst wie kann man rausfinden, ob es schon wieder sicher ist, an Land zu kommen? Was für Sachen muss man irgendwie wie sollte man sein Team zusammenstellen, mit dem man in diesen Ort geht? Dann eben beschreibt er halt auch, dass man halt, wenn man sich diesen Ort gefunden hat, dann sollte man sich davor am besten schon mal ein paar Wochen dort campen, um zu gucken, ob der Ort tatsächlich gut ist. Man sollte sich irgendwie mit der Sprache von den Leuten dort die Sprache und die Gegebenheiten flüssig können, damit es nicht auffällt, dass man dort dann hinkommt und dass dann andere Leute auch zu einem an den sicheren Zufluchtsort kommen. Dann hat er aber auch ein Kapitel, wo es eben nicht mehr darum geht, was ist, wenn man auf der Flucht ist mit dem verschiedenen Terrain. Also auch bei diesen Orten, da beschreibt er halt auch, welche Orte von welchem Terrain gut sind. Und das ist dann zum Beispiel was anderes als auf der Flucht, weil auf der Flucht ist zum Beispiel die Wüste nicht so gut. Aber bei sowas, wenn man einen guten Ort hat in der Wüste, könnte es halt gut sein, weil da dann wenig Banditen hinkommen. Das heißt, wenn man einen Ort hat an der Wüste, wo man tatsächlich sich selbst versorgen kann, ist zwar an sich trotzdem immer noch ein schwierige Umwelt, aber du bist halt irgendwie vielleicht sicherer. Und dann hat er später halt auch nochmal ein Kapitel, wo er dann beschreibt, wenn man Orte wieder einnehmen will, also wenn man im Prinzip von der Flucht, vom Fluchtmodus auf den Angriffsmodus umgeht, wie sind dann welche Gebiete zu behandeln und auch, dass dort dann ist vielleicht zum Beispiel, welche Taktiken kann man dann nutzen? Also dann beschreibt er halt verschiedene Taktiken, die man nutzen kann, um die Zombies zu einem zu lenken, dass man zum Beispiel sich auf den Turm verschanzt und dann halt alle zu dem Turm lenkt und sie dann von oben ausschaltet oder wie man das unter Wasser macht, dass man dann irgendwie Taucher hat, die sie anlenken und dann aber von oben Leute hat, die sie mit der Harpune oder mit einer Waffe ausschalten und so. Also es ist halt richtig krass. Er schreibt eigentlich gar nicht so schlecht, es ist irgendwie halt witzig. Währenddessen überlegt man sich auch die ganze Zeit so, okay, wie würde ich das jetzt machen? Das hätte ich ganz anders gemacht, das ist ja total blöd, wie ich das eigentlich gemacht hätte. Ich finde es auch, an sich fände ich es, glaube ich, für so ein Team eine interessante Überlegung zu sagen, komm, wir überlegen uns mal, wie wir so eine Zombie-Apokalypse theoretisch überleben würden, einfach um so in so einem Gebiet zu arbeiten, was eigentlich komplett egal ist, aber zu schauen, wie gut man da sich dann am Schluss schlägt. Und ganz am Schluss vom Buch hat er noch so von Anbeginn der menschlichen Geschichte bis heute so Überlieferungen im Prinzip, also er tut
über
so,
Zombie-Geschichten.
Ja, über Zombie-Geschichten. Aber halt, also so selbst ausgedachte, wo er dann so tut, als wären das halt echte Fälle gewesen. Von den Ägyptern, bei denen man dann glaubt, dass sie das Gehirn in den Mumien nur rausgenommen haben, weil das halt auch Zombies waren, bis hin zu, weiß ich nicht, ein paar Fällen in den USA oder in China vor ein paar Jahren oder so. Genau. Das war sein erstes Buch. Jetzt habe ich relativ viel geredet. Hast du noch eine Frage dazu?
Just. Viel erzählt.
Ja.
Das ist einfach eigentlich, wenn du es in einem Satz sagen würdest, wie ist dieses Buch?
Gut. Ein guter...
Toller Satz. Nein, das ist kein Satz gehören. Kann
ich weiß. In einem Satz, um in einem Satz das Buch zusammenzufassen, würde ich sagen, ein fiktiver Ratgeber mit trotz
viel allem... Humor?
Genau, ein humorreicher, fiktiver Ratgeber, aus dem man trotzdem gefühlt was lernen kann.
Okay, weil es irgendwie so alltagspraktisch, also nicht Alltag, aber fiktiver Alltag, den man dann irgendwie übertragen kann. Also so irgendwie so mal so praktisches Denken einfach.
Und, genau, praktisches Denken, also praktisch Denken A und B einfach auch, weil er das so krass durchgedacht hat. Also das ist so ein typisches Ding, wo man das Gefühl hatte, da sitzen so drei Leute abends bei mir zusammen, dann sagt einer so, lass du mal so einen Ratgeber schreiben, über wie man eine Zombie-Apokalypse überlebt. Und dann sagt einer, ja komm, ich mach das. Und dann setzen die sich so für 5 Minuten hin und schreiben so 5 Gag-Sachen auf. Und er hat halt nicht diese 5 Gag-Sachen aufgeschrieben, sondern es wirkt so, als hätte er eine fiktive Recherche gemacht über Jahre. So wirkt's Buch. Also er hat wahrscheinlich auch viel recherchiert und sich viel Gedanken gemacht. Und das ist das, was ich irgendwie faszinierend fand, als ich das Buch gelesen habe.
Okay.
Das ist eben nicht, weil der Witz an sich, der würde sonst hätte ich es nicht fertig gelesen, glaube ich. Der Witz an sich, dass er gesagt hat, komm, ich mache ein Buch über die, das wäre so ein Buch, was man geschenkt kriegt, wo, weil irgendjemand denkt, der findet Zombie-Filme gut und dann steht es halt im Schrank. Weißt du, ich meine? So, ja, hier ist der Survival Guide für, wenn du Zombies kriegst. So, hier. Witzig. Aber es ist, dadurch, dass es so gut sich durchdacht ist, und alles stimmt und stimmig ist mit seiner Grundprämisse, es gibt Zombies und Zombies funktionieren so. Das ist das, was ich faszinierend fand.
Okay. Aber und World War Z ist kein Guide, sondern eine Story in einer Zombie-Welt, oder?
Genau, aber auch dort, deswegen meine ich, stilistisch sind sie ähnlich. Ich habe halt gedacht, okay, World War Z ist jetzt sein normaler Roman, wie halt so eine Zombie-Apokalypse ist und wie Leute dann da drin überleben.
Ja, genau.
Ist es aber nicht. World War Z tut so, als wäre er als fiktiver Autor, wäre von der UN. Also es gab eine Zombie-Apokalypse und gleich am Anfang beschreibt halt der fiktive Autor, dass er eigentlich von der UN beauftragt wurde, jetzt, nachdem man die Zombie-Apokalypse wieder zurückgetrieben hat, zu dem insgesamten Bericht halt noch Infos von Menschen, also Interviews mit Menschen zu führen und die zusammenzutragen. Und die Interviews oder den Bericht, den er dann abgeliefert hat, der sei zu menschlich geworden und ist deswegen nicht mit veröffentlicht worden, aber sein Berater hat halt gesagt, ja, dann mach doch ein Buch draus. Und deswegen hat er ein Buch draus gemacht. Und das heißt, es ist eben nicht so, dass man insgesamt einer Geschichte von einer Person folgt, sondern das Buch ist eine Sammlung aus Interviews mit ganz, ganz unterschiedlichen Leuten aus der ganzen Welt, die immer eine Geschichte erzählen, die halt passiert ist, also die ihnen halt passiert ist oder wie, welche Rolle sie gespielt haben während dieser Apokalypse. Und jedes Kapitel wird dann immer eingeführt mit, wie der Ort ist, wo er die Leute trifft, ein bisschen noch was zu den Leuten. Und manchmal gibt's halt zwischendrin noch so Kommentare, wie es halt auch bei Interviews ist, sowas wie, keine Ahnung, er lachte kurz oder so. Und manchmal stellt er noch Fragen, aber der Autor zieht sich ziemlich zurück. Und die Interviews...
Also er macht fiktiven Journalismus eigentlich.
Genau, es ist eine fiktive Sammlung aus, ich weiß es nicht, ich würde jetzt gefühlt sagen 130 Interviews oder so. Und die an sich schon chronologisch einer Reihenfolge folgen. Also es ist dann schon so, es beginnt irgendwie an dem Anfang, wie die Apokalypse angefangen hat, mit den ersten Fällen und so weiter. Von Leuten, die dann irgendwie Ärzte waren an irgendeinem Ort und die den ersten Fall aufgedeckt haben. So Sachen halt, wie mit Politikern, wie die reagiert haben, wie manche Medien reagiert haben. Und es gibt dann aber auch immer wieder Sachen, wo halt dann einer irgendwas sagt, so als wäre es ganz normal gewesen, also keine Ahnung, irgendwie der Angriff in Yonkers oder sowas. Und dann erst später kommt dann ein Interview mit jemandem, der bei diesem Angriff dabei war. Es gibt immer wieder so Sachen, die dann manchmal eingeführt werden. Südafrika hat als erstes zum Beispiel einen Plan gehabt, wie sie ihre Bevölkerung retten können. Dann wird halt irgendwann vorher wird schon mal erwähnt, dass es diesen Südafrika-Plan gibt. Dann wird dann irgendwann wird der Plan genauer erklärt in einem Interview und dann wird später wieder darauf Bezug genommen und so. Also es ist schon so, dass sich insgesamt so ein kohärentes Bild aufbaut von wie die Apokalypse funktioniert hat. Aber durch diese ganz unterschiedlichen Blickwinkel ist es halt was ganz anderes als dieses, oh, wir haben eine Geschichte und ich bin der krasse Typ. Und du hast halt dann auch Interviews, wo du halt irgendwie so einen krassen Soldaten mal hast oder so, bis halt hin, das Beste, und da war der Moment, wo ich dachte, okay, das Buch ist mega gut. Die Interviews sind auch immer so ein bisschen wie so eine Mini-Kurzgeschichte. Genau. Und es gibt halt ein Interview, das ist mit diesem Südafrika-Plan, da hat das halt mit so einem Typen, der hat schon irgendwie damals, während noch die Apartheid in Afrika, die Rassentrennung noch vorhanden war, hat der so einen Plan aufgemacht, wie sie irgendwie die Weißen schützen könnten, falls es eine Revolution von den Schwarzen geben wird in Südafrika. Und der dann halt so ganz, ganz rational an die Sache rangegangen ist und halt gesagt hat, es gibt keine Gefühle und wir schützen einfach die Leute, die das, also so sehr rassistisch, die das beste Erbgut haben und so weiter. Und als dann dieser ganze Krieg aufgefallen ist, dann, und er führt halt das Interview mit einem, der dann da von diesem Typen erzählt, dann erklärt er halt, dass dieser Typ dann vom Militär gefragt wurde, ob er nicht auch gegen die Zombies so einen Plan aufgestellt hatte. Den hatte er halt auch. Und der hat halt vorgesehen, dass man halt eben auch dort die Menschen aufteilt. Und die irgendwie wichtiger sind dafür, dass man später die Nation wieder aufbaut, die bringt man halt in die Berge, in so geschützte Camps. Und auch, er hatte dann noch so Sekundärleute, die hat er noch in andere Camps gebracht. Und denen hat man auch gesagt, dass man sie schützt und so. Und hat denen das Gefühl gegeben, dass sie geschützt werden. Aber das eigentliche Punkt war, dass die eigentlich die Zombies ablenken sollten von den eigentlichen Camps. Also die haben auch, die Camps wurden auch verteidigt. Aber das waren nicht die Camps, die richtig, richtig wichtig waren. Sondern das Ziel so krasse Sachen hat. Das war halt dieser Südafrika-Plan. Und der hat dann halt auch mit Nelson, der war dann eben bei dem Präsidenten und Nelson Mandela hat den halt dann irgendwie vorgeschlagen gehabt, aber er erwähnt den Namen nicht in dem Buch, aber so vom Prinzip her. Und Nelson Mandela umarmt ihn dann, diesen rassistischen Typ, weil er halt weiß, dass nur dadurch kann das Volk irgendwie gerettet werden. Und dann beschreibt dieser Typ, dass er glaubt, manche Leute glauben, dass die Umarmung ihm irgendwie Menschlichkeit gebracht hat, diesem Rassisten. Aber dass man es nicht weiß, weil nach dem Tag hat man ihn nie wieder gesehen und er musste dann, weil er am meisten wusste von dem Typen, er war dann damit beauftragt, diesen Plan irgendwie auszuführen und so weiter. Und dann ist das Interview fertig und dann beschreibt der Journalist noch, wie er die Insel verlässt und wieder, weil das ist so eine Insel, auf der so eine Psychiatrie irgendwie ist. Und dass der Typ eben noch meint, dass er so fertig ist, dass ihn das alles so fertig gemacht hat, weil er eben diese ganzen Menschen dann so Befehle geben musste, dass die halt sterben und so. Und dann verlässt er diese Insel und muss dann sich eintragen im Buch, als dass er jetzt wen er halt besucht hat. Und dann steht halt als letzter Satz, dass er unterschreibt neben dem Namen und dieser Rassist hieß halt Riddicker, dass er halt diesen Riddicker besucht hat. Und wo dann halt klar ist, okay, dieser Rassist, der muss halt so, das muss den am Schluss so krass fertig gemacht haben, dass er dann doch gebrochen ist. Und jetzt halt einfach sozusagen nicht mehr akzeptiert, dass er derjenige war, der diesen Plan hatte. als er den dann ausgeführt hat, sondern immer gesagt hat, jemand anders hat den ausgeführt. Weißt du, was ich meine?
Habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Ah, okay, schade. Also, er führt die ganze Zeit Interview mit diesem Typen und der Typ stellt es alles so hin, als wäre dieser Rassist, der sich den Plan ausgedacht hat, wie die afrikanische Bevölkerung aufgeteilt werden kann, als wäre das jemand anders gewesen.
Ach so, und er war es aber selbst. Und
er war es am Schluss selber. Also so Shutter Island mäßig.
Ach so, ich habe das jetzt mit den Namen
nicht, ja, so ganz, weiß ein bisschen.
Das ganz ist auf dem Schirm gehabt.
Okay, ja. Und das erfährst du halt erst im letzten Satz. Und so Sachen gibt es halt öfters.
Okay, also im Prinzip ganz viele so Kurzgeschichten, die aber trotzdem so ein Gesamtbild ergeben und auch Sachen wieder aufgreifen. Also er baut so eine Parallelwelt auf.
Genau, Parallelwelt und halt auch richtig. Und das Coole ist halt diese unterschiedlichen Blickwinkel von dem Pharma-Typen, der ein falsches Medikament in Umlauf gebracht hat, um Geld zu geben, aber jetzt sich irgendwie verschanzt hat, über Leute, die eine Reality-Show am Laufen hatten und sich zurückgezogen haben in ein Haus und dann aber am Schluss doch von den Leuten überrannt wurden, bis hin zum Präsidenten und der Mutter, die oder dem kleinen Kind, was gestört ist, weil die Mutter versuchen wollte, es umzubringen, weil es lieber, ihr lieber war, das Kind stirbt, als dass es von Zombies übernommen wird. So. Und manche Interviews sind super technisch und es geht darum, wie sie Zombies besiegen, und manche Interviews sind super emotional und es geht darum, wie jemand seine Frau verloren hat.
Mhm. Okay.
Und auch das ist so, also das Geile ist halt, er nimmt Zombies als Thema, er überlegt sich was richtig Gutes, wie er stilistisch darstellen kann, reizt das aus bis zum letzten Ende und erzählt aber eigentlich andere Geschichten. Erzählt nicht die typische,
ja,
typische, also klar, manche von den Geschichten sind auch so typisch, aber erzählt nicht die typische So-Geschichte. Und auch am Schluss zum Beispiel ist Kuba halt die Weltmacht eher, weil die das halt irgendwie, weil die halt auf, sich auf Kuba zurückziehen konnten und das halt schnell gecheckt haben und sich gut verteidigt haben. Und Amerika hat voll die Probleme, hatte erst voll die Probleme, jetzt wieder Fuß zu fassen und so. Und es endet halt so in dem Moment, wo die Zombies insgesamt schon besiegt sind, aber halt jedes Jahr immer noch neue Zombies kommen und sie jetzt das Problem haben, gut, wie kriegen sie die Gesellschaft eigentlich wirklich wieder richtig zum Laufen? So mit Geld und so weiter und so fort.
Okay, und wenn du das jetzt vergleichst, also den Survival Guide und World War Z, was fandest du besser, was hat dir mehr Spaß gemacht oder was... Hatte ich mehr mitgenommen?
Mehr mitgenommen hat mich definitiv World War Z. Diese Kurzgeschichten sind teilweise, also die, die ich jetzt beschrieben habe, aber auch ganz viele andere, sind richtig krass so zu mitnehmen. Es ist emotionaler und der Survival Guide ist halt am Schluss trotz allem ein Ratgeber. Aber ich glaube, es ist trotzdem, wenn man nur eins lesen kann, dann sollte man World War Z lesen. Wenn man gar kein Interesse, überhaupt keins an Zombies hat, dann vielleicht gar keins. Aber ich habe überhaupt nicht so ein großes Interesse an Zombies. Ich finde Zombies jetzt, fand ich jetzt, bisschen okay, aber jetzt auch nicht so megamäßig interessant und ich habe mich jetzt richtig gepackt. Aber wenn man den Zombie Survival Guide wenn man beide lesen will, dann sollte man den Zombie Survival Guide vor dem World War Z lesen oder zumindest ein bisschen reinlesen oder ein bisschen durchgehen, weil er im Prinzip all die Sachen davon dort wieder aufgreift. Also nicht so bewusst.
Ach so, okay.
Aber es ist halt schon so, es sind die gleichen Verteidigungsstrategien, die funktionieren. Es sind die gleichen, die Zombies haben die gleichen Merkmale und Charakteristika. Also es ist schon so, dass es das wieder aufgreift.
Quasi die gleiche Welt auch ist.
Ja, kann man vielleicht schon so sagen.
Könnte man sagen.
Ja.
Okay.
Ja. Jetzt habe ich ein bisschen viel geredet dazu.
Ja, es hast du ziemlich viel erzählt hier und statt 5 Minuten ging es 20 Minuten und deswegen habe ich auch eine passende Schätzfrage für dich.
Ja.
Wie schnell bewegt sich eine Schnecke fort? Ich muss gerade überlegen, in was für eine Einheit man es überhaupt
anlegt. Also ich habe jetzt
Zentimeter pro Stunde.
Also ich glaube, man kann es in der Einheit angeben, in der man will, weil sonst muss man jetzt blöd runterrechnen, was auch immer die Überlegung war, die man sich, oder hochrechnen, die man sich gemacht hat. Würde ich jetzt sagen. Wir können das ja dann immer noch vom Ergebnis, weil wir wissen ja nicht, was nachher rauskommt bei deiner Ewigkeiten-Google-Suche oder so. Also ich habe eine Zahl. Aber die ist bestimmt zu niedrig.
Boah, ich glaube auch, dass ich
zu niedrig bin. Aber darf ich sie nochmal korrigieren?
Also vielleicht. Ja, ich gehe auch nochmal hoch.
Okay.
Also, boah, jetzt ist sie zu hoch.
Nochmal gucken. Was hast du?
75 Zentimeter pro Stunde.
Oh krass, mein erster war 1 Meter pro Stunde. Ich habe jetzt erhöht auf 3 Meter pro Stunde.
Okay.
Ich habe mir vorgestellt, wie viel 1 Meter ist. Dann habe ich überlegt, eine Stunde schafft eine Schnecke locker 1 Meter, weil das man sieht ja, wie die sich bewegt.
Ja, ich glaube, du warst hier schon wieder
nächsten Jahr dran, oder?
Schon wieder richtig.
Und?
Ja.
Was ist richtig?
Ich habe hier eine Zahl von einer Wellhornschnecke, einer Buccinum undatum, mhm. Die lebt an der Nordseeküste und die bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 16 Zentimetern pro Minute fort. Also 16 mal 60, das sind 960 Zentimeter pro Stunde.
Damit hast du gewonnen.
Ich habe 75 Zentimeter.
Ah.
Du hast 3 Meter.
Ja, aber
du hast gewonnen.
Hä, wieso? Du bist immer noch näher dran. Ich bin 2 Meter entfernt davon.
Es sind 9,6 Meter.
Ach, 9,6, sorry, ich habe gerade nicht. Ich hab
960 Zentimeter.
Ja, Zentimeter. Ja. Ja, klar.
Also eine Schnecke schafft knapp 10 Meter pro Stunde.
Ja, aber ich habe auch gedacht, 75 Zentimeter ist ein bisschen wenig.
Ja, du hast recht, weil man sieht ja wirklich, wie sie sich bewegt.
Das Spiel, bisher läuft das ganz gut für mich, würde ich mal sagen.
Ja, du machst mich hier platt. Ist offensichtlich.
Da wüsste ich doch noch ganz gerne von dir. Wann war der erste Franzose im Weltall?
Ich schätze, der erste Franzose, der war so 1975.
Okay, ich habe 1983.
Okay. Da gucke ich doch gleich mal nach. Hast du jetzt 1983 gesagt, weil wir vorher auch über den ersten deutschen Weltall geredet haben und es ungefähr dann war?
Genau, das war mein Punkt. Ich glaube zwar nicht, dass die zusammen in den Weltall gegangen sind, aber ich dachte, ich nehme mal die Zahl. Das müsste so in etwa um den Dreh wahrscheinlich dann auch gewesen sein, als der erste Franzose reingegangen ist. Du hast wahrscheinlich gedacht, es war wahrscheinlich ein bisschen vor dem ersten Deutschen, ne?
Ja, dachte ich es.
Ja,
klar. Weil es ja auch da die Flüge von der DDR gab. Frankreich. 10 Raumfahrer.
Okay. Spannung steigt. Und? Der erste war
Jean-Luc Chrétien. Der war sogar der erste westeuropäische Raumfahrer.
Oh, da bist du auf jeden Fall
richtig. Und, er ist am 2. Juli 1982
Bam.
Im Weltraum gewesen. Mann, stark, Julian, stark, nur ein Jahr daneben.
Ja, nicht schlecht.
Nicht schlecht. Ich habe echt irgendwie drauf gepokert, dass es halt früher war. So irgendwie ungefähr zeitgleich mit Sowjetunion und so, dass sie da auch schon noch...
Aber ich habe halt überlegt, ja, aber die Franzosen sind ja nicht so eine große Weltraumnation wie die Amerikaner oder die Russen, das wüsste man ja. Und ich habe halt auch überlegt, die Amerikaner, denen lag wahrscheinlich viel daran, dass die Westdeutschen relativ schnell einen hochschicken.
Einfach, ja, wegen der Nähe auch so.
Ja, und wenn die DDR es vorschafft und so kalter Kriegmäßig, weiß ich nicht.
Ja, gut, hier ein klares 4-1 für dich. Ja, aber ich bin zufrieden, weil ich genau wusste, wann der Eiffelturm gebaut wurde.
Ja.
Ich habe mein Fachgebiet abgedeckt, das reicht.
Ja. Die Trump Tower-Frage mussten wir ja leider streichen, wie Teil der Trump Tower ist. Dann passen wir noch, passend zur Frage mit den Franzosen, kommen wir doch einfach mal dazu, wie so Nord ist für dich. Wie gefällt dir so Nord? Die Stadt, in der du dein...
Nord gefällt mir sehr gut. Also ich bin wirklich positiv überrascht von der Stadt. Ich hatte mich nicht besonders gut über die Stadt informiert. Ich bin irgendwie erstmal auf die Uni gestoßen und fand das Uni-Gebäude wahnsinnig faszinierend. Und habe mich dann erst im Laufe der Zeit so ein bisschen so reingelesen, ein bisschen was im Netz angeguckt und fand die Bilder alle ganz nett. Halt irgendwie so, ja, so eine französische Stadt. Aber... Nord ist wirklich total am Boomen seit irgendwie 10 Jahren oder so, weil die da so ein neues Kulturprogramm aufgefahren haben. Also Nord war halt so eine Hafenindustriestadt lange Zeit, mit der Nähe zur Atlantikküste auch, sind irgendwie 50 Kilometer oder so. Und die Industrie ist hier aber halt, also der Hafen ist halt den Bach runtergegangen und irgendwie die Stadt verarmt und leere Arbeiterviertel und irgendwie hat man vor 10 Jahren, hat man dann angefangen, vor 10, 15 Jahren hier irgendwie Kultur anzusiedeln und die leerstehenden Hallen zu funktionieren, Museen hier anzusiedeln und man merkt es total. Also die Stadt ist irgendwie total jung, habe ich das Gefühl. Also ganz viele Studenten, irgendwie 50.000 Studenten auf 300.000 Einwohner und abends an den, an der Loire, an der Erdre ist so ein Kanal. Sind immer ganz viele Leute unterwegs und irgendwie ist immer was los und es gibt ganz viele neue, moderne Gebäude zwischen der wirklich schönen Altstadt mit großer Fußgängerzone und hier, wo ich wohne halt auf so einer Insel auf der Loire, weil die Loire sich aufteilt, der Fluss, und da halt diese Insel umfließt. Und da steht irgendwie ganz viel neuer Kram rum und richtig abwechslungsreich. Also anders als irgendwie in der Hafen City in Hamburg, nicht irgendwie alles einfach nur Klinker und Blockrandbebauung, irgendwelche Wohngebäude, sondern hier irgendwie mal irgendwie eine Faserzementfassade, dann einfach Beton oder irgendwie auch so ein bisschen experimenteller mit Bambus und also wirklich alles Mögliche und total unterschiedlich, aber dadurch, dass alles so ein bisschen experimenteller ist, passt es dann doch zusammen und für mich ist es irgendwie sehr spannend hier so die Gebäude und Stadträume so zu erkunden. Und in der Altstadt gibt es wirklich irgendwie wirklich schöne Plätze und ziemlich viele, ziemlich schiefe Gebäude und dann so ein paar kleine Gassen. Buffet heißt das Viertel und da gibt es halt irgendwie Creperie an Creperie und ganz viele kleine Restaurants und die Leute sitzen alle draußen. Ist wirklich schön.
Okay, also hätte ich so ein paar Kategorien für dich, wo du irgendwie vielleicht einfach Punkte vergeben kannst von 0 bis 10. 10 ist das Beste. Okay?
Okay.
Und zwar starten wir mit Reisen. Von 0 ist billig.
Reise.
0 ist teuer und 10 ist billig, ja. Also wie teuer ist es?
0 ist teuer, 10 ist billig. Wenn ich das jetzt vergleiche mit Hamburg
oder günstig,
billig. Oder Berlin, also ich meine, Berlin ist natürlich sowieso günstig. Ich würde sagen, so eine 4.
Und Hamburg ist
eine? Eine 5.
Okay. Okay.
Also, es ist wirklich unterschiedlich. Ja, also es ist wirklich unterschiedlich. Wenn du Crepe essen willst oder Galette, dann zahlst du eigentlich die Preise, die du auch in Hamburg zahlst. Vielleicht sogar da sogar ein bisschen weniger. Also irgendwie so, keine Ahnung, wenn du halt nichts drauf nimmst, dann zahlst du irgendwie im Restaurant so 2,50 Euro, 3 Euro oder sowas. Mhm. Also völlig in Ordnung. Und wenn du halt, je nachdem wie viele Zutaten nimmst, zahlst du halt irgendwie 5 Euro oder 7 Euro. Kannst aber auch 9 Euro zahlen, wenn du dann noch alles Mögliche dazu nimmst. Aber das finde ich wirklich im Rahmen. Dahingegen kostet halt irgendwie die Pizza 10 bis 12 Euro und nicht irgendwie 8 bis 10 oder so. Mhm. Und auch Nudeln sind teuer.
Okay.
Und wenn man den Döner-Check macht, Döner kostet hier 6 Euro.
Okay.
Das ist halt schon eine Hausnummer.
Ja.
Aber sonst in den Supermärkten ist es ein bisschen teurer als in Deutschland. Die Deutschen geben ja aber auch irgendwie in Europa am wenigsten Geld für Essen aus. In Supermärkten. Und ich finde es aber okay von den Preisen.
Und dann?
Man kriegt, und was halt wirklich, also was cool ist, ist, dass es halt noch viel, viel mehr regionales Obst und Gemüse gibt als in Deutschland. Und das ist dann halt auch günstiger als in Deutschland. Also Tomaten oder sowas, die halt irgendwie direkt hier aus der Region kommen, sind halt irgendwie statt 3,50 Euro pro Kilo, kostet halt irgendwie 2,30 Euro oder so.
Okay. Was ist denn der Unterschied, bevor wir weitermachen mit den Kategorien, zwischen Galette und Crepe?
Also, ganz grob, Galette sind halt die salzigen und Crepe sind die süßen. Und es ist halt auch ein Unterschied vom Teig, weil Galette wird mit Buchweizen gemacht, und ist vom Teig her so ein bisschen trockener und härter, während Crepe ist ja, kennst du, ist halt eher so fluffig und weich.
Okay.
Also das sind im Prinzip so die Kategorien, also einfach die Süßen sind Crepe und die Salzigen sind Galette und die haben halt dann noch so ein bisschen unterschiedlichen Teig.
Okay.
Nächste Kategorie.
Nächste Kategorie, Menschen. Also so Freundlichkeit der Menschen, wie sind die Menschen drauf? Du kannst danach auch ein bisschen was ausführen, aber 10 ist super und 0 ist sehr unfreundliche Menschen. Weil so ist unser
bisher Podcast. Würde ich sagen,
wir bewerten Menschen.
Bisher würde ich sagen 9.
Wir bewerten Menschen nach Punkten.
9.
9
oder 8.
Okay, ach, also sehr 9. nette Menschen dort.
Sehr nette Menschen dort, ja. Also bisher wirklich alle immer richtig freundlich und auch hilfsbereit. Und zwar kann fast niemand hier Englisch. Also auch die jungen Leute haben wirklich Schwierigkeiten mit Englisch, aber man verständigt sich dann irgendwie immer mit Händen und Füßen und es ist nicht dieses dieses Vorurteil, was man kennt, dass irgendwie die Leute in Frankreich so eine Abneigung gegen das Englische haben und sobald man Englisch sprechen will, haben sie dann keine Lust mehr und wollen halt einfach nur ihr Französisch sprechen, sondern es war bisher war es immer eher so, dass es denen dann halt irgendwie ein bisschen unangenehm war, dass sie jetzt kein Englisch können und dass sie es dann irgendwie versucht haben, halt irgendwie zu erklären und so. Und es ihnen dann fast schon so ein bisschen leid hat an manchen Stellen, so dass sie es jetzt nicht können. Aber also bisher immer, wenn irgendwas war, dann ging halt die Konversation ein bisschen länger und es war ein bisschen schwieriger, aber am Ende hat es dann doch immer geklappt. Also ich hatte irgendwie eine halbe Stunde lang mit dem Stromanbieter telefoniert und wir haben halt irgendwie am Anfang auf Französisch geredet, dann so ein bisschen auf Englisch und dann am Ende war es dann ganz witzig, dann hat sie plötzlich angefangen, Deutsch zu reden, also nicht wirklich, aber hat irgendwie so Tschüss gesagt und dann haben wir halt gelacht und dann hat sie irgendwie bis 10 gezählt und so.
Cool. Also irgendwie so voll persönlich dann noch, obwohl es eigentlich nur der Telefonanbieter war.
Ja, also, und auch irgendwie, Stromanbieter.
Stromanbieter, ja, wollte ich gerade sagen.
Ja, und die Leute, also manche Leute habe ich irgendwie am ersten Tag halt in Nord gesehen, also von an der Uni. Und die grüßen mich jetzt immer und erkennen mich einfach wieder. Was mich auch irgendwie total überrascht, was ich jetzt so aus Deutschland, aus Hamburg oder so jetzt nicht so gewohnt war. Und also was auch so ist, ist, dass man wird sehr oft angesprochen, einfach so auf der Straße. Also gerade abends irgendwie. Ist auch ganz nett. Manchmal will man es nicht unbedingt, aber meistens ist es eigentlich am Ende nett und lustig und man lernt halt Leute kennen und die sind eigentlich alle ganz cool gewesen bisher.
Okay.
Doch, also bisher bin ich, ich kenne noch nicht wirklich die französischen Leute hier jetzt näher, weil ich mit den Erasmus-Leuten jetzt halt, weil ich die halt kennengelernt habe, was gemacht habe. Und jetzt geht ja erst nächste Woche meine Uni los, da bin ich dann mal gespannt, wie es da wird. Aber bisher habe ich echt einen sehr guten Eindruck. Und auch zum Beispiel am Freitag, der Präsident von der Uni war halt da und hat sich halt allen Erasmus-Studenten vorgestellt und wir sollten uns ihm alle vorstellen, wo wir herkommen, und hat da so Nachfragen gestellt und das war irgendwie, weiß nicht, das habe ich jetzt so aus Hamburg nicht gekannt.
Da warst du halt auch
und das hatte gleich so ein bisschen was, ja, da war ich auch kein Erasmus-Student, klar, aber es hat sowas Familiäres, man hat das Gefühl, dass auch gerade die Uni irgendwie so wie so eine kleine Familie ist, weil die halt auch so klein ist wie die Hafen-City-Universität, aber es irgendwie mehr schafft, habe ich den Eindruck, dieses Uni und dieses Campus-Gefühl zu leben, so dass, das hat er auch gesagt, also das hat er irgendwie ganz schön gesagt auf Französisch, dass es eben halt auch darum geht, hier irgendwie an der Uni zu sein und dass es ein Teil vom Leben ist und dass man es halt irgendwie auch ausfüllen soll. Und meinte halt, wir sollen uns irgendwie auch so die ganzen, es gibt halt hier auch viel mehr so Aktivitäten außerhalb der Vorlesungen als bei uns an der Uni. Also, obwohl die Uni hier auch noch nicht so alt ist, gibt es halt irgendwie eine Big Band und es gibt, man kann Sport machen oder Theater spielen und so und das alles an der kleinen Uni. Also das finde ich ziemlich schön.
Okay, cool. Genau, nächste Kategorie, weggehen. Wie ist die Stadt so zum Weggehen?
Du meinst jetzt so abends?
Ja, so partymäßig.
Also partymäßig? Ja.
Party, Party, Bar, diese, wie wir Cool Kids sagen.
Ja, also dafür, dass es nicht so eine große Stadt ist, ist eigentlich erstaunlich viel los. Jetzt gerade hier im Spätsommer ist es halt irgendwie total schön, sich abends ans Wasser zu setzen irgendwo, entweder in der Altstadt, an die Erdre, an den Kanal oder halt an die Loire, ans Ufer, sich da ins Gras zu setzen. Und dann danach kann man eigentlich relativ schnell, man läuft dann irgendwie eine Viertelstunde und dann kann man halt irgendwelche Bars und Clubs oder so erreichen. Also gerade hier auf der Ile de Nord, das meinte ich jetzt mit einer Viertelstunde, wenn man da halt bei mir an der Uni sitzt, an der Loire, da sind auch immer viele Leute, da gibt es halt auch so eine Bar an der Uni, die immer abends offen hat. Und dann kann man danach noch am Ufer entlang in so ein, wie soll ich das nennen, so ein Bereich laufen, wo es halt ganz viele kleine Bars und Clubs direkt am Ufer von der Loire gibt. Und da gibt es irgendwie auch so eine Kunstinstallation mit so 4 Meter hohen Ringen, die da halt am Ufer stehen und die die beleuchtet sind in verschiedenen grässlichen Farben. Und Angare de Bananas heißt der Bereich da. Und da gibt es halt irgendwie so einen offenen Pavillon, wo man so Bierbänke hat und man sich halt hinsetzen und was trinken kann und dann irgendwie kickern kann und Boule spielen kann und sowas. Und dann gibt es ja noch so, wie die Förster im Wald, so Hochsitze und sowas, wo man sich hinsetzen kann und dann auf die Loire halt gucken kann und auf das andere Ufer, wo die Stadt ist. Und dann gibt es daneben dran, gibt es halt auch noch so ein paar Clubs. Aber da habe ich jetzt noch nicht so viel ausprobiert, kann ich noch nicht so viel sagen. Bisher, wir waren irgendwie in 2 Clubs drin und es war okay, halt so Mainstream-mäßig. Es war kostenlos, man kam einfach so rein. Also nicht schlecht. Und in der Altstadt gibt es halt eben dieses Buffet-Viertel, wo es dann halt auch neben Restaurants halt auch Bars gibt, in die man gehen kann. Okay. Aber da ist es eher so gemütlich. Also dieses Weggehen scheint, also kenne ich bisher nur von der Ile de Nord hier jetzt. Wo halt auch, also hier ist halt auch irgendwie echt abends immer an ganz vielen Spots richtig viel los und die Leute ziehen dann alle irgendwann zu diesem Angare de Bananas. Also, ach so, ich muss noch Punkte vergeben. Fürs Weggehen, ich mag diese Art des Weggehens, also dieses, dass man irgendwie viel gut, das funktioniert halt jetzt auch durch das Wetter so gut, dass man halt viel draußen sitzen kann und weniger feiert und mehr einfach halt Zeit miteinander verbringt und redet und Leute kennenlernt, die dann zufällig vorbeilaufen oder so, also gebe ich mal 9 von 10.
Okay, und die letzte Kategorie heißt Tourismus oder Lebestadt? Also ist es eher eine Stadt, in der du findest, da kann man mal, soll man mal so für ein Wochenende hinfahren, oder ist es tatsächlich eher eine Stadt, die sich eher dann rentiert, wenn man tatsächlich dort mal hinzieht oder so?
Beides, habe ich jetzt so bisher den Eindruck. Also ich glaube, zum Leben ist es irgendwie total angenehm, weil also von der Größe her passt es eigentlich ganz gut. So, es ist nicht zu klein, aber auch nicht irgendwie unübersichtlich und riesig. Also es gibt in der Stadt gibt es eigentlich alles so, was man so von einer Großstadt erwartet. Es gibt es halt nicht irgendwie wie in Berlin dann irgendwie 10-mal, sondern es gibt es dann halt nur 3-mal oder nur 1-mal oder so. Aber es gibt es auf jeden Fall. Und man sieht halt irgendwie auch Leute wieder. Und man kann, also wenn man hier lebt, hat man auch irgendwie schon, glaube ich, ziemlich viel Abwechslung. Einfach auch kulturell und auch von der Landschaft her, also man kann hier viel irgendwie Fahrradtouren machen, man kommt halt auch schnell ans Meer innerhalb von einer Stunde. Das Wetter scheint im Sommer ziemlich gut zu sein, im Herbst soll es irgendwie gefühlt jeden Tag Regen geben, Sprühregen, und man wird dann irgendwann einfach nass sein, ohne dass es einmal so richtig sich abregnet. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Und also als Tourismusstadt auf jeden Fall, weil der Tourismus ja auch Nantes halt wiederbelebt hat. Und es gibt diesen Le Voyage à Nantes immer im Sommer, im Juli und im August. Das ist halt, im Prinzip ist es so ein Kulturfestival, 2 Monate lang, wo überall in der Stadt Künstler irgendwelche großen Installationen aufbauen und abends spielen Bands und es gibt Vernissagen und irgendwie Pavillons werden aufgebaut, in denen dann Restaurants was verkaufen. Und das Ganze an einer kilometerlangen Linie entlang, also es gibt auf dem Boden, die ist jetzt hier auch noch, gibt so eine grüne Linie überall aufgemalt und der kann man halt folgen und dann kommt man an allen Museen vorbei, aber halt dann auch an diesen temporären Installationen, die dann auf irgendwelchen Plätzen stehen. Und diese Linie zieht sich wohl sogar noch bis zur Atlantikküste, wo es dann irgendwie im Wasser von der Loire gibt es irgendwelche Installationen, irgendwie, keine Ahnung, ein halb versunkenes Auto oder so, ich weiß es nicht, ich habe mir das dann noch nicht angeguckt. Und irgendwo an der direkt am Atlantik gibt es so ein überdimensionales Schlangenskelett als Installation, was irgendwie ganz mystisch aussieht. Also das, und das muss man dann halt im Juli oder im August gesehen haben wohl. Ich habe es leider verpasst, also ich kam eine Woche zu spät an. Wenn ich eine Woche früher da gewesen wäre, hätte ich das noch erlebt, wie halt hier irgendwie auf den Straßen überall total viel los ist und die Stadt voller Touristen ist, weil die halt alle diese Dinge angucken.
Okay, cool. Ja, dann glaube ich, ist einfach meine nächste Frage wieder mal eine Schätzfrage, wenn das okay wäre.
Das ist angenehm.
Gut, dann würde ich nämlich gerade fragen, wie lang ist denn der Fluss, die Rhône?
Die Loire?
Ja, die Loire. Da schätzen wir mal beide, wie lang die Loire ist. Philipp, hast du eine Zahl?
Boah, ich habe jetzt schon drei Zahlen durchgestrichen.
Dann schreib jetzt mal eine auf.
Und ich nehme jetzt einfach den Mittelwert. Keine Ahnung. Ja, ich habe jetzt eine Zahl. Hast du auch eine Zahl?
Ich habe auch eine Zahl, ja. Was ist denn deine Zahl?
Meine Zahl ist jetzt am Ende 900 Kilometer geworden.
Okay, ich glaube, dann könntest... Ah, das ist immer so spannend, weil ich habe nur 120 aufgeschrieben. Das kann dann tatsächlich wieder knapp...
Wie viel hast du aufgeschrieben?
120, das könnte schon wieder so knapp werden wie bei der Entfernung zwischen Nieri und Nantes. Ich habe halt auch gar keine
Ahnung. Okay, nicht ganz.
Ich weiß nicht, wo der startet.
Oder erster Satz hier auf Wikipedia, die Loire ist der größte der zum Atlantik fließenden Ströme Frankreichs.
Der größte?
Ja, der zum Atlantik fließenden Ströme Frankreichs.
Wusstest du schon
das? Nee, wusste ich nicht. Ich hatte keine Ahnung. Die Loire ist nicht mal besonders groß, deswegen habe ich hier halt die ganze Zeit überlegt. Mhm. Weil ich so den Vergleich zum Rhein hatte und ich weiß, wie groß ist der Rhein bei uns unten in Rheinfelden und der fließt dann ja noch ewig weiter. 1004 Kilometer.
Oh, dann hast du gewonnen. Aber eindeutig. Mit großem Abstand.
Ja. Und für mich.
Gut. Wollen wir gerade noch eine reinhauen?
Ja, Gegenfrage, wie lang ist denn der Nil?
Wie lang ist der Nil? Als Info, die ich weiß, damit wir beide vom gleichen Level aufsteigen, der Nil ist der längste Fluss der Welt. Puh. Also länger als der Amazonas. Und ich hätte es anders getippt, hättest du jetzt nicht gesagt, wie lang die ist. Das hat mich jetzt ein bisschen in meinem Dings getrügt, deswegen sag ich, ach, das kann ja fast nicht sein. Guck mal, das ist doch krass, die Loire, wenn man die Loire sechsmal entlangläuft, dann ist man die Strecke gelaufen, die man zwischen dir und mir fliegen muss. Das ist doch krass, oder? Dann stimmt
das ist krass. Dann
stimmt das vielleicht doch, was ich jetzt aufschreibe.
Wie lang ist der Nil? Na gut.
Also, was hast du?
Also, ich habe eine Zahl.
Ich habe auch eine Zahl. Willst du mal zuerst sagen?
Ich habe 4800 Kilometer.
Okay, na dann bin ich jetzt mal gespannt. Da wird es wieder interessant. Ich habe 26.893 Kilometer.
26.893, bist du verrückt, Julian?
Ich habe das Gefühl, es beginnt mit einer 2, das ist das Einzige. Und ich habe jetzt, hättest du jetzt nicht diese 1000 gesagt für die Loire, hätte ich 2000 gesagt. Aber wenn die Loire schon 1000 hat und der Nil ist der längste Fluss, ich weiß es
nicht. Ich kann es ja gerade mal
aufklären. Es ist bestimmt zu viel. Bestimmt zu viel.
Der Nil ist der längste Fluss der Erde, das ist korrekt. Aber er ist nur 6852 Kilometer lang.
6000, siehst du aber nichts mit einer 2. Krass. Siehst du, aber ich hätte besser getippt, hättest du nicht gesagt, wäre die Loire nicht 1000 Kilometer lang gewesen. 26, klar, ist natürlich viel zu viel. Das ist einmal um die halbe Erde rum. Aber ich dachte, wenn die Loire...
Ja.
Aber ich dachte dann, gut, aber bei Flüssen ist halt das Problem, dass die halt so viel Kurven machen. Und deswegen dachte ich, gut, wenn die Loire 1000 schafft und der Nil ist der längste Fluss der Erde, dann dachte ich, und die Loire ist ja nicht mal der längste Fluss Europas.
Ja, weißt du, Julian, falsch gedacht.
Ja, habe ich offensichtlich falsch gedacht. Aber ist okay, da hast du jetzt halt gleich mal zwei Flüsse fragen, aber... Flüsse war schon immer nicht meine Stärke, auch nicht bei Stadtland Fluss.
Bei Stadtland Fluss auch nicht? Nee, aber also meine auch nicht. Ich kenne echt keine Flüsse.
Stadtland, die Leute, die als Kinder oft bei Stadtland Fluss auch wirklich Stadtland Fluss gespielt haben und nicht Stadtland Lieblingsfarbe oder so, die sind richtig gut bei Flüssen, weil die immer für jeden Buchstaben einen Fluss kennen. Also die kennen nicht viele Flüsse, sondern die sind ja gut trainiert auf Stadtland Fluss mit Flüssen.
Ja, pro Buchstabe ein Fluss, die können immerhin schon mal 26, das ist nicht schlecht.
Was?
Achso, die. Ich meinte pro.
Ja, die kennen schon mal.
Pro Buchstabe ein Fluss.
26. Wir könnten mal kurz alle Flüsse aufzählen, die wir kennen, so abwechselnd.
Ja, oder wir machen das nicht. Ja,
okay, dann machen wir es offensichtlich nicht, weil es wahrscheinlich eine scheiß Idee ist.
Ja, das wäre jetzt so mein Vorschlag.
Gut, was ist dein Vorschlag?
Ich glaube, der ist besser. ich finde, du könntest eigentlich jetzt ein bisschen von Kenia erzählen.
Ja, dann machen wir doch das noch. Haben wir ja am Anfang der Folge angekündigt. Ja. Was willst du wissen?
Ich will alles wissen.
Alles.
Alles wissen. Was sind für dich so die größten Unterschiede zwischen Kenia, also wo du jetzt lebst, so, also einfach vom Leben her, die größten Unterschiede zwischen dort und was du halt gewohnt bist aus Deutschland?
So in meinem direkten Alltag. Nicht so insgesamt.
Ja, in deinem direkten Alltag.
In meinem direkten
Alltag. Also na, nicht sowas so in dem, was du halt erlebst.
Okay, ja. Der erste Punkt ist, es gibt keine Heizung. Es gibt keine Heizung und das ist tatsächlich was, wo man sich als, weiß ich nicht, als Europäer oder auch als Mensch, der jetzt eben so Heizung gewöhnt ist oder so, wo man sich nicht so große Gedanken drüber macht, in was für einem krassen Kokon wir eigentlich leben und nichts mehr mit der Umwelt so direkt um uns rum zu tun haben. Also weil das Wetter hier, die Kälteperiode geht jetzt hoffentlich gerade zu Ende. Die Kälteperiode bedeutet, ist es halt nachts, vielleicht im schlimmsten Fall 10, 11 Grad und tagsüber, wenn man Pech hat, geht es nicht über 20, wenn die Sonne nicht scheint. Ne? Wenn die Sonne scheint, ist okay. Direkt am Äquator. Sobald die Sonne scheint, ist sie halt heiß. Es gibt drei Tage im März, jedes Jahr, da steht die Sonne direkt senkrecht über dir, wo du dann mittags gar keinen Schatten hast. Da musst du richtig brütend heiß sein. Aber ansonsten ist es hier so übers Jahr verteilt hinweg eigentlich angenehme 24 Grad, so 24 bis 27. Aber in der Kälteperiode halt nicht. Und es gibt keine Heizung. Die Häuser sind auch nicht komplett dicht, wie bei uns, dass du durch die Tür gehst und dann sind halt alles zu, sondern eigentlich ist immer irgendwo ein Spalt offen. Bei mir im Zimmer zum Beispiel ist halt so eine Stelle im Fenster, da sind nur Moskitonetze davor. Und dadurch,
okay, und keine Glasscheibe.
Genau, keine Glasscheibe. Oder das Haus an sich ist halt nicht mit einer Tür zu, sondern nur mit so einem Gitter. Dadurch ist halt im Prinzip überall kalt. Oder halt genau die gleichen Temperaturen wie draußen. Also wie wenn man zeltet, nur mit dem Unterschied, dass man im Zelt die Luft auch noch stärker aufheizt, als jetzt in so einem, weiß ich nicht, 15 Quadratmeter Zimmer oder so. Und dadurch ist es tatsächlich kälter, als man sich das vorstellen würde, wenn man sagt, das sind so herbstliche Temperaturen, das ist ja so wie bei uns, weil man nie einen Punkt hat, an dem man sich aufwärmen kann. Das heiße Wasser bei uns wird über Solar geheizt, das heißt, wenn es kalt ist, ist es meistens bewölkt, das heißt, es gibt auch nicht wirklich warmes Wasser, das heißt, man kann sich dann nicht mal in der Dusche aufwärmen. Und wenn man keinen Föhn hat, dann ist man dann halt, sobald die Dusche aus ist, ist man halt dann auch nass und es ist dann halt trotzdem so, wie wenn man sich draußen duscht. Und wenn man sich halt draußen kalt duscht, ja, so. Das ist, finde ich, ist einer der Hauptunterschiede, an die man nicht so denkt.
Mhm.
Das ist halt, und auch auf, wenn man zu Leuten nach Hause fährt, viele hier, die heizen halt noch mit Holz. Und wenn die halt warm haben wollen, dann haben die halt wie so einen kleinen, wie so eine kleine Feuerstelle, wo sie dann so Kohle reinmachen können, die sie halt dann auf den Teppich ins Wohnzimmer stellen, damit du halt dann warm hast. So. Also das mit keiner Heizung ist schon interessant. Und es hat auch nicht unbedingt jetzt, ich glaube schon, wenn du jetzt in die richtig teuren Gegenden fährst, so, dann hast du wahrscheinlich schon eine Heizung, weil die Leute es sich halt leisten können. Aber ansonsten gibt es halt keine Heizung, weil man es an sich in den warmen Perioden halt auch nicht braucht. Also jetzt, ja. Jetzt gestern zum Beispiel bin ich nachts so mit einem T-Shirt rumgelaufen, jetzt ist okay.
Okay.
Ja, genau.
Ja.
Ich habe noch ganz zwei kurze Sachen mal schnell. Die andere Sache ist Klo. Es gibt hier halt meistens gibt's nur so Löcher im Boden und es gibt ganz selten Toilettenpapier. Das heißt, du hast eigentlich immer irgendwie dein eigenes Toilettenpapier dabei. Diese Sitzklos sind aber an sich hygienischer als die Klos, die wir so gewohnt sind, diese Sitzklos. Und besser für den Körper, weil der Darmtrakt nicht abgeklemmt wird, wenn man sich aufs Klo geht, sozusagen. Und Transport ist halt ganz anders hier. Es gibt diese Matatus, 14 Sitzer, in denen 20 Leute sitzen, die keine festen Zeiten haben, die einfach halten, wenn sie halt kommen und dann ist halt Platz, das ist halt kein Platz, sind die Preise neulich gestiegen, weil halt mehr Leute gefahren sind die Preise halt gestiegen, aber man zahlt da halt trotzdem irgendwie, jetzt zahlt man 20 Cent, um 20 Minuten in die Stadt zu fahren, so, hin und zurück zahlt man 15 Cent.
Und Matatus sind dann so kleine Busse?
Genau, so kleine Minibusse, genau, mit halt eben 14 Sitzen, okay, drin, ja.
Mhm.
Und dadurch werden halt alle Leute entspannter, weil bei uns gibt es halt feste Zeiten mit dem Bus. Und das heißt, wenn du halt deinen Bus um 8.30 Uhr erwischst, dann bist du halt um 8.15 Uhr vor der Arbeit und dann bist du halt um 10 Uhr, 8.50 Uhr bist du dann im Büro. 15 vor 9 wollte ich vorher sagen, nicht 8.15 Uhr. Und das ist halt hier nicht so, weil wenn halt dein Matatu, wenn halt gerade kein Matatu kommt oder alle Matatus voll sind, dann kann es halt mal passieren, dass du 10 Minuten später kommst. So. Das verlangsamt
vieles. Aber es ist dann auch kein Weltuntergang?
Genau, es ist kein Weltuntergang. Das verlangsamt vieles hier, aber es es entspannt auch viele Sachen, wo die Leute sich bei uns irgendwie stark stressen. Also klar, das zu spät kommen an sich ist jetzt nicht so geil, aber so insgesamt merkt man, dass die Leute dadurch, finde ich, bei vielen Sachen so ein bisschen entspannter sind, wenn die Sachen mal nicht gleich irgendwie hinhauen. Jo.
Okay, und wie ist es mit dem Essen? Du hast mir neulich so ein Bild geschickt von irgendeiner Frucht, wo du selber nicht so richtig mir sagen konntest, was das jetzt eigentlich ist. Gibt's hier... Erzähl irgendwas mega Besonderes.
Okay, also einer von den anderen Leuten, mit denen ich hier, also mit dem ich hier bin, ich bin an so einer Universität hier und einer von den anderen, der meint immer, das Essen ist so ähnlich wie bei uns in Deutschland, weil man irgendwie zu vielen Sachen Äquivalente finden kann. Viele Sachen kennen wir halt auch, Papaya, also manche Leute kennen die sich gut mit Obst auskennen, die kennen Papaya, Mango, Banane und sowas. Aber es gibt ja halt auch so interessante Früchte. Wir waren neulich weg und wir haben noch nicht so ganz rausgefunden, wie die heißt. Doch, ich glaube, irgendjemand hat rausgefunden, wie die heißt, aber ich weiß jetzt gerade leider nicht. Das ist eine Frucht, die sieht von außen aus wie so eine kleine Mini-Gurke, wie so eine Essiggurke, die nicht eingelegt wurde, so von der Größe und auch, die sind oft grün. Die sind aber pelzig außen und weich, nicht fest wie so eine Gurke, so hart, sondern eher weich. Und man kann die so aufmachen. Und innen drinne sind die Kerne und die Kerne sind umrundet von so orangem Glibber. Und schmeckt so ein bisschen wie Passionsfrucht, Zitronenmischung, also so sehr so süß-säuerlich. Und man reißt die halt dann so nacheinander auf und dann saugt man diese Kerne daraus und schmeckt ziemlich geil eigentlich. Aber man kann die irgendwie nicht richtig kaufen und die benutzen die hier oft. Das ist so eine Pflanze, die so ein Gebäude hochklettert. Sagt man denn dazu? Nicht Flechtpflanze.
Kletterpflanze,
so irgendwas. Ja, die nutzen die halt oft an Zäunen und so, damit die Zäune blickdicht werden und dann werfen die halt diese Früchte ab.
Okay.
Ja. Und sonst, es wird viel Kartoffeln gegessen, viel Bohnen, viel Reis. Es gibt noch Sukuma. Sukuma heißt Push. Und eigentlich heißt das Essen Sukuma Wiki und Sukuma Wiki heißt Push Through the Week. Oder ich glaube, ja, Through the Week. Und das heißt so, weil das ist so wie bei uns zum Beispiel Amarita oder sowas kennt. Das war so ein Essen, das halt sieht so ein bisschen wie Spinat, so grünes Zeug. und Kohl, also so grüner Kohl. Aber am ehesten kann man es mit Spinat vergleichen. Weil es billig ist, hat man es halt oft früher am Ende vom Monat oder am Ende von der Woche gegessen, weil man kein Geld mehr hat, um sich jetzt Fleisch zu essen oder so. Und dann hat man halt irgendwie noch Sukuma. Ja. Das schmeckt aber ewig gut. Und die Leute essen immer Ugali, das ist einfach Mais mit Wasser, Maismehl mit Wasser, was dann zu so einem sehr, sehr festen Brei, der dann schon eher brotähnlich als Brei ist, den man dann auch so gekocht wird. Das essen die hier eigentlich zu allem so, vom Prinzip her. So wie Brot bei uns, so ein bisschen. Ja.
Und was war das Aufregendste, was du bisher erlebt hast?
Das Aufregendste war bestimmt die Busfahrt aus. Wir sind zur Küste gefahren und wir hatten diese ewig krasse Busfahrt aus Mombasa zurück. Ich glaube, habe ich dir schon erzählt gehabt, oder?
Das hast du mir schon erzählt. Das war dieser wie viele Stunden Horrortrip?
Also, wir hätten eigentlich um 9 losfahren sollen und die haben uns falsch gesagt, also hätten eigentlich um 10 losfahren sollen. Und am Schluss waren wir hier, ich war in meinem Hostelzimmer um 9 am nächsten Tag. Und die Fahrt selber hat 11 Stunden dann am Schluss gedauert mit dem zweiten Bus. Und der erste Bus ist kaputt gegangen, mussten 4 Stunden auf den Bus warten. Und mit dem sind wir auch 2 Stunden gefahren. Also reine Fahrzeit von dem Bus her waren 13 Stunden. Da mussten wir nochmal mit Matatu 3 Stunden fahren. Also Fahrzeit waren schon 17 Stunden. Und dann eben noch 4 Stunden warten, 21. Genau. Und davor sind wir auch schon mit einem Tuk-Tuk, also mit so einem dreirädrigen Motorrad gefahren. Also insgesamt sind wir um 6 am einen Tag losgegangen von unserem Hotel und wir waren im Hostel, in dem ich wohne hier, waren wir am nächsten Abend um 9. Also komplette Reisezeit waren 26 Stunden. Ja, das war richtig, das war so das Aufregendste. Ansonsten waren wir vorgestern haben wir so eine Safari hier im Dschungel gemacht. Also ich wohne in Nyeri und direkt nebendran gibt es einmal der Mount Kenia, das ist der zweithöchste Berg in Afrika. Den kann man inzwischen auch sehen. Also man konnte am Anfang immer nur erahnen, wo der Gipfel ist, weil es immer zu bewölkt war, aber inzwischen kann man den abends immer sehen, den Gipfel. Der sieht an sich ganz witzig aus, wenn die Sonne nicht direkt drauf scheint, insbesondere, weil dann sieht er aus wie so ein Hügel, auf dem man einfach ganz oben so 5 so richtig krasse Gipfel draufgehauen hat. Und mehr nicht. Weil das halt, der sich so ganz weit erstreckt und dann erst oben so krasse Gipfel kriegt. Und neben dem ist hier auch noch der Aberdare Nationalpark, ist glaube ich der flächenmäßig größte fast. Und so ein riesiges Dschungelgebiet. Und da sind wir halt rumgefahren mit so einem Auto, haben uns Wasserfälle angeguckt, haben am Schluss tatsächlich doch auch noch Elefanten gesehen. Leider keinen Leopard. Also unser Guide hat anscheinend kurz einen gesehen, aber wir nicht. Und super viele Buffalos und Pumbas, also diese Wildschweine, wie bei Pumba aus König der Löwen. Die Leute sprechen, die Amtssprachen hier sind Englisch und Swahili und die meisten Namen von den Tieren in König der Löwen sind die Namen aus Swahili für das Tier. Also das Löwe heißt Simba, diese Wildschweine heißen Pumba zum Beispiel. Und von denen haben wir auch viele gesehen und so antilopenmäßige Rehe und sowas. Und es war halt irgendwie ganz cool, weil das war so ein Siebensitzer. Ich glaube, es war ein Siebensitzer, ja. Ja, Siebensitzer war es. Und hinten konnte man das Dach, da waren so zwei Luken, die man aufmachen konnte, und dann konnte man sich im Prinzip hinstellen hinten im Auto und dann oben so rausgucken, auch um Fotos zu machen und sich Sachen anzugucken. Und wir standen halt die meiste Zeit dann nachher, standen wir dort oben. Aber es hat halt richtig krass gewackelt und ich hatte es dann irgendwie immer gegen die Seite von dieser Luke geschlagen. Ich habe dann auch überall blaue Flecken gehabt und so. Aber es war cool. Und es war auch sowas, es war zwar auch nett, die Tiere zu sehen, aber ich fand es auch einfach schon super, so durch den Dschungel zu fahren in so einem Jeep und einfach so die Landschaft zu sehen. Und es war auch richtig gutes Wetter. Ja. Also als es dann so mittags wurde, dann war es auch endlich warm. Morgens haben wir richtig gefroren, aber mittags war es dann warm. Das war cool.
Okay, aber also ihr habt die Tiere immer vom Auto aus gesehen.
Genau.
Ihr seid da nicht mal ausgestiegen oder so. Das darf man auch nicht.
Es gibt so verschiedene Punkte, an denen du aufsteigen darfst, also wo die Wasserfälle sind. Da sind wir dann immer hingelaufen zum Beispiel. Stimmt, das ist eine gute Frage gewesen. Und es gibt auch so Lunchpoints. An einem einen Lunchpoint, da war es halt voll krass, weil da ist dann man stellt sich am besten vor, eine Antilope. Aber die heißen, ein Waterbug. Oder ein Buschbug. Ich glaube, es war ein Waterbug. Nee, es war ein Buschbug. Aber es sieht aus wie so ein Reh. Und wir waren unter so einem Holzhäuschen, also so einem Holzdach, und haben gegessen. Und von der anderen Seite kam halt dieses Reh und ist halt im Prinzip bis zu uns zum Tisch gelaufen. Weil halt Leute das halt füttern mit Essen. Was halt nicht so gut ist, weil die halt dann abhängig werden vom Menschen und so. Aber das ist halt trotzdem irgendwie ganz krass, weil das halt dann so super nah war. Aber ansonsten darfst du halt im Park nicht aussteigen. Was ich auch sinnvoll finde, weil sonst würden die Leute halt anfangen. Also erstens würden dann irgendwann irgendwelche Leute, bei den Elefanten waren wir halt super nah dran im Auto. Also die einen Elefanten waren halt am Schluss dann irgendwie, 5 bis 10 Meter entfernt von uns. Also ich kann mit meinem iPhone Fotos machen davon, so. Also so weit entfernt waren die. Und dann würden die Leute halt aussteigen und irgendwelchen Quatsch machen und dann wird nachher irgendjemand niedergetrampelt oder die Leute fangen an, ihren Müll liegen zu lassen. Also ich habe sowieso schon an 3 Stellen oder 4, 5 Stellen irgendwelche Plastiktüten gesehen, die jemand aus dem Auto geworfen oder gefallen sein müssen. Ich finde es dann ganz gut, dass die Leute dort nicht aussteigen dürfen, so vom Prinzip her. Aber du kannst auch im Park campen, die haben so Campingplätze, da kannst du, also so Stellen, an denen man campen kann, wo dann anscheinend die Tiere nachts auch ums Zelt rumstreifen und so. Also, ist schon ganz cool. Aber dadurch, dass man halt...
Willst du es nochmal machen?
Was?
Willst du es nochmal machen?
Ob ich die Tour nochmal machen würde?
Ja, oder eine andere Safari-Tour?
Eine andere Safari-Tour würde ich bestimmt nochmal machen. Also, ich wollte eigentlich noch... Aber es ist halt sehr, sehr teuer. Die Nationalparks hier sind sehr, sehr teuer für Touristen. Also, du zahlst halt da in dem Park, hättest du jetzt normaler Eintritt, wären, ich glaube, 60 Euro pro Person gewesen für einen Tag.
Okay.
Und das ist halt nur der Eintritt für den Park. Also wir haben noch das Auto dazu genommen und wir waren zu siebt und jeder von uns hat 2022 Euro gezahlt, 2200 Schilling, so 22 Euro gezahlt. Okay. für das Auto und die Gebühren fürs Auto. Das heißt, du wärst schon bei 82 Euro für einen Tag, ohne Essen, nur um da reinzufahren. Wir hatten Glück, weil wir hier über die Uni, an der ich bin, haben wir Studentenrabatt gekriegt und haben dann nur 6 Euro gezahlt pro Person für den Eintritt. Also waren dann irgendwie bei 30 Euro insgesamt. Das war dann auch in Ordnung. Aber ich würde ganz gerne, es gibt hier noch die Masai Mara, das ist der nördlichste Teil von der Serengeti. Hast du bestimmt schon mal gehört, Serengeti ist auch so ein riesiger Nationalpark. Ja. Und genau, und der Teil in Kenia, der Teil, der in Kenia liegt, der heißt halt Masai Mara. Und da würde ich noch ganz gern hin. Das ist halt, hier ist halt das Problem, die haben, es gibt diese Big Five und die haben 4 von den Big Five haben die dort, da wo ich jetzt war. Aber die meisten siehst du halt nicht. Also du siehst halt die Elefanten, da hatten wir das Glück, dass wir die gesehen haben. Die Leoparden siehst du halt nicht, weil halt alles Dschungel ist und die Tiere, selbst die Elefanten, die siehst du dann kurz, wie sie über die Straße laufen und dann siehst du sie an 3 Punkten und plötzlich sind die verschwunden, weil halt alles so dickes Gestrüpp ist. Weißt du, oder Affen sind halt auch auf der Straße rumgelaufen, ja, dann springen die Affen von der Straße weg, dann sind die weg, dann siehst du die nicht mehr. Und Serengeti ist halt mehr so Steppe, Savanne. Und ein paar Freunde hier, die waren halt, halt schon. Und das ist halt richtig krass. Also die anderen, die haben halt auch so gesehen, wie ein Löwe so ein Zebra erlegt hat und sowas. Und
okay,
da siehst du halt dann wirklich viel. Also deswegen will ich auf jeden Fall nochmal ein paar andere und da dann vielleicht auch nochmal ein bisschen länger und auch dort übernachten oder so. Ja, genau.
Okay. Haben die auch Giraffen gesehen?
Hier gibt es keine Giraffen, weil es im Dschungel gab es keine Giraffen. Die haben Giraffen gesehen und ich war schon im Giraffencenter. Was uns wahrscheinlich jetzt zu einer der letzten Schätzfragen für die heutige Ausgabe führt. Und zwar, wie viele Giraffen leben dann in Afrika?
Ich habe mir schon eine Zahl sogar notiert. Ich habe da schon überlegt, aber ich muss sie vielleicht auch nochmal überdenken, diese Zahl.
Ah, das ist bestimmt zu viel, Ich korrigiere die jetzt nochmal nach unten. Bei Tieren ist es so schwierig, das einzuschätzen.
Ja, es ist wirklich unwahrscheinlich schwierig,
das einzuschätzen. Ich habe das aufgeschrieben.
Ach, ich muss mal nochmal höher machen. Das ist zu niedrig gewesen.
Ich bin gespannt, du hast bestimmt so 15 aufgeschrieben oder so.
Du hast 15 Giraffen?
Ja. Also, was hast du für eine
Zahl? Also, bei dir gibt es ja, gibt's ja schon mal keine, deswegen.
Das ist halt auch nicht Afrika in Nord, ne? Also, es gab hier, meinst du, in der Dschungel-Safari gab es keine. Wie viel hast du aufgeschrieben?
Ja, ich habe jetzt aufgeschrieben, das ist bestimmt falsch, wenn ich hier jetzt schon wieder lese, die vom Aussterben bedrohten Riesen und so. Ich habe geschrieben 18.000.
Krass! Alter, richtig krass! Ich habe 18.000! Ich hatte erst 45.000, dann bin ich nach unten 20.000 und dachte, ich muss noch weiter nach unten. Dann habe ich 18.000 aufgeschrieben. Okay, das finde ich jetzt das ist auf jeden Fall die letzte Schätzfrage, weil das ist einfach zu gut, dass wir jetzt beide 18.000 aufgeschrieben haben. Ich habe schon 18 Giraffen gesehen, aber Giraffen gibt es 3 verschiedene Arten und nur eines vom Aussterben bedroht. Bei der anderen müssen sie sogar teilweise die eindämmen.
Ich habe gerade hier gerade einen Spiegel Online-Artikel von vor 3 Tagen, dass es sogar 4 Arten gibt.
4, okay. Also ich war neulich im Giraffencenter und da haben sie 3 gesagt.
Oh. Ja, also das ist aber auch eine sehr neue Erkenntnis anscheinend.
Gut, dann müssen wir jetzt mal nur rausfinden, wie viel es sind. Oder wahrscheinlich sind es genau 18.000. Und zwar ganz genau.
Ja, also jetzt muss ich hier erstmal, ich habe jetzt noch nichts, das ist auch wieder so eine Zahl, die schwierig zu finden ist. Weltweit gibt es jedenfalls noch rund 100.000 wildlebende Giraffen.
Damit sind wir also auf beide auf jeden Fall unten drunter. Da wären wir wahrscheinlich 45.000 besser gewesen, weil die meisten Giraffen werden ja wohl in Afrika sein.
Ja, warte, das ist jetzt, dieser Satz ist aber auch furchtbar formuliert. Weltweit gibt es Schätzungen zufolge noch rund 100.000 wildlebende Giraffen in ganz Afrika.
Aber ist an sich richtig, ne? Also weltweit.
Ja.
Genau, aus Berlin, der gerade Nieri ist.
Ja. Toll. Ich dachte erst, okay, die Zahl bringt mir nichts, aber das ist genau die Zahl, die wir gesucht haben. 100.000. Ungefähr 100.000. Wir sind beide sowas von weit daneben gelegen.
Ah, krass. Bist du von unten nach oben oder ich bin von oben nach unten wenigstens, aber das hilft dir am Schluss nicht, wir haben beide 18.000 gesagt.
Ich bin von unten nach oben, also ich war irgendwie bei, ich dachte erst 25.000, dann dachte ich, nein, es gibt doch so wenig Elefanten zum Beispiel, auch wenn es jetzt ja gar keinen Zusammenhang hat, ich gedacht, okay, 12.000, dann bin ich auf 15 und dann bin ich auf 18.000, okay, hier, beide 18.000, wir kriegen beide
keinen Punkt,
Kein Punkt. Würde ich
auch sagen. Aber es ist halt auch so, Giraffen haben halt, also der Vorteil von Giraffen ist, dass die halt nicht irgendwas haben, was so Wilderer haben wollen, weil die kein Elfenbein haben oder so. Und noch zwei interessante Facts, die ich gelernt habe über Giraffen, nämlich tatsächlich interessant. Giraffen können mega hart kicken, und zwar können die mit einem Kicken Löwen töten.
Die mit ihren spindeldürren Beinen?
Ja. Mega krass. Mega krass. Können die einfach töten.
Und was ist der zweite Fact?
Ich kann noch zwei sagen, ich mache den anderen. Die haben die Zunge von denen, die Spucke und die Zunge, die töten Bakterien. Deswegen, wenn man eine Giraffe küsst, was ich getan habe neulich, dann ist es für den Menschen besser als für die Giraffe, weil wir so krass bakterienverseucht sind im Vergleich zu der Giraffe oder eigentlich im Vergleich zu den meisten Tieren. Und die uns total desinfiziert mit ihrer Zunge.
Okay. Ja. Und warum ist das so? Weil die halt irgendwelche Pflanzen essen.
Genau, die haben einen relativ langen Mundraum.
Und da man was nicht
die,
so weiß, was...
Genau, was ja. die essen, damit das alles, was halt die in den Mund kriegen, dass das einfach desinfiziert wird.
Ah, okay. Faszinierend. Hab ich noch nie gehört.
Ja, wusste ich davor auch nicht. Und die sind auch richtig, richtig schnell, wenn die rennen.
Okay, Julian.
Jo, Philipp.
Ich schätze, wir sind am Ende, oder?
Ich glaube, du schätzt richtig. Tschüss, Philipp.
Ja, und ich möchte hier gleich... tut mir leid, Julian. Ich möchte nämlich... Du führst hier zwar noch 4-3 und wir wissen noch nicht die genaue Spielzeit dieser Folge, aber ich glaube, dass du mit deinen 58 Minuten ganz schön falsch gelegen bist.
Aber das heißt, du meinst, du gewinnst jetzt durch die...
Ja, also ich glaube, wir gehen hier mit einem 4-4 aus der ersten Folge von unserer großen Schätzsuche heraus.
Ja, das finde ich jetzt okay. Ich war ja eh nicht dafür, dass wir die Fragen zählen, aber finde ich jetzt okay. 4-4 finde ich schön, es hat Spaß gemacht. Und am Schluss habe ich die Frage wahrscheinlich auch verloren, weil ich Ewigkeiten über Zombies geredet habe.
Ja, das glaube ich auch. War trotzdem spannend.
Gut, dann bis zum nächsten Mal. Philipp, wenn es heißt, Philipp und Julian suchen stundenlang auf Google Antworten zu Fragen, die eigentlich keinen interessieren.
Wunderbar.
Tschüss, Philipp.
Ich freue mich. Ciao.
So, das war's fürs Erste. Auf ein Kipferl gibt es nicht bei Instagram, nicht auf Facebook und nicht auf Google+. Ihr könnt jetzt aber auf Twitter @aufeinkipferl folgen oder abonniert doch einfach den Feed. Das ist immerhin besser als nichts. Jetzt aber echt mal Schluss hier.